Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Finanzvisier. Rockt unser Thema heute Unternehmer. Daniel und ich sind ja nicht nur Leute, die Geld anlegen, sondern wir berichten ja drüber und qualifizieren uns da auch als Unternehmer. Aber wir diskutieren nicht nur mit uns alleine, sondern wir beide haben auch noch zwei Gäste dabei. Daniel, wer ist es denn?
Ja, wir haben uns Unterstützung geholt von unserer Finanzblogger-Kollegin Natascha Wegelin von Madame Moneypenny und von Bastian Glasser von Talerbox, der auch sehr erfolgreich ins Unternehmertum gestartet ist. Und mit den beiden wollen wir über Unternehmertum in all seinen positiven und negativen Facetten sprechen. Welche Möglichkeiten gibt es, welche Fallstricke, Vorteile und Nachteile gegenüber einer Festanstellung. Und ich glaube, da kann jeder einiges mitnehmen. Und bevor wir loslegen, würde ich sagen, übergebe ich nochmal an dich.
Ja, genau, Daniel. Und es ist ja so, gerade wir als Digitalunternehmer, unser Werkzeug ist ja der PC, beziehungsweise eigentlich eben der Laptop, wenn wir unterwegs sind. Und da passt der heutige Sponsor ganz wunderbar. Präsentiert wird nämlich diese Folge von Dell, dem innovativen neuen Laptop XPS 13. Also dieses Laptop ist ganz wunderbar, weil es ist wirklich ziemlich leicht und nur 1,48 Zentimeter dick. Das heißt, damit kann man gut arbeiten und man kann es eben auch gut transportieren auf Reisen im Zug oder im Flugzeug. Ja, jetzt gibt es ja noch ein paar schöne kleine Details, die wir da haben, aber ich denke, das kannst du ja mal vorstellen.
Genau, denn Dell hat bei der Herstellung von diesem XPS 13 auf alle kleinen Details geachtet, die tägliche Arbeit mit dem Laptop langfristig dann erleichtern sollen. Es gibt eine von der Luft- und Raumfahrt inspirierte Carbonfaser-Handauflage. Also das ist tatsächlich sehr hochwertig. Ich habe mir das angeschaut. Und der Laptop, der hat diamantgeschliffene Kanten. Und das wirkt dann tatsächlich sehr edel und hochwertig und trotzdem auch sehr robust. Und das XPS gibt es nicht nur in der Bildschirmgröße mit 13 Zoll, sondern auch mit 15 Zoll und in Kürze auch in 17 Zoll. Und der absolute Hingucker bei diesem Laptop ist der fast randlose Bildschirm. Und dieser Bildschirm hat auch ein neues EyeSafe-Display. Und damit wird schädliches blaues Licht von vornherein reduziert und trotzdem eine lebendige Farbe beibehalten. Und spezielles Gorilla-Glas sorgt dann eben für eine hohe Bildschirmfestigkeit, eine hohe Schlag- und auch Kratzfestigkeit. Und die Batterie, die hält auch höchsten Ansprüchen stand. Also wenn man normale Arbeitsprogramme nutzt, wie Texte oder Tabellenverarbeitung, hält der Akku fast 19 Stunden und beim Dauerstreaming von Netflix und Co., da hält der Akku immer noch fast 13 Stunden.
So, also mit anderen Worten, sieht gut aus, hält lange aus. Du willst mehr wissen über das Dell XPS 13 Laptop? Dann würde ich doch mal vorschlagen, begibst du dich in deinen Browser und tippst ein dell.de/XPS. Und da kannst du dir denn das Laptop ganz genau angucken und dich von den zahlreichen Vorteilen eben überzeugen. Wir schreiben das nochmal in die Shownotes. Also dell.de/XPS. Da kann man das Teilchen besichtigen. So, und jetzt würde ich mal sagen, geht's dann zum Interview mit unseren beiden Studiogästen.
Auf geht's. Unsere Leitung geht heute nach Berlin und nach Mainz zu unserer geschätzten Kollegin Natascha Wegelin von Madame Moneypenny und unserem geschätzten Kollegen Bastian Glasser von Talerbox. Ein herzliches Hallo an euch beide. Geht's euch gut?
Hallo.
Alles ja, bestens.
Hallo. Ganz wunderbar.
Trotz Corona seid ihr beide gut gelaunt und das Business läuft weiterhin.
So ist es. Ja, trotz Corona, Sonne scheint heute in Berlin richtig schön. Also mir geht's wunderbar.
Ebenfalls auch alles bestens, gesund und munter. Auch bei uns scheint hier die Sonne und ja, schön in der Countryside, in der Landschaft. Kann man auch mal entspannen von dem ganzen Stress, den man hat oder auch nicht.
Sehr schön. Bevor wir ins Thema Unternehmertum einsteigen, würde ich euch ganz gerne mal kurz vorstellen, beziehungsweise ihr euch selber dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Natascha, mit dir würde ich gerne anfangen. Du betreibst jetzt seit, ich glaube, über 4 Jahren den Blog Madame Moneypenny, hast ein Buch geschrieben, aber noch eine ganze Menge mehr, auch zum Thema Unternehmertum. Vielleicht magst du dich kurz selber nochmal vorstellen.
Ja, sehr gerne. Erstmal nochmal danke für die Einladung, ihr beiden. Schön, dass das geklappt hat. Genau, ja, du hast vollkommen recht. Ich habe vor ungefähr 4 Jahren damit angefangen, über finanzielle Unabhängigkeit speziell für Frauen zu schreiben, zu bloggen damals. Mittlerweile ja auch einen Podcast, Bücher geschrieben. Ich verkaufe Online-Kurse zu dem Thema, habe ein Online-Mentoring-Programm, was ich einmal im Jahr mache. Für 8 Wochen ist dann so eine Art Bootcamp. Camp, einmal von, oh, wie viel verdiene ich denn überhaupt so, bis hin zu, oh cool, ich habe alles ausgeplant und Altersvorsorge geregelt, ETF-Sparplan läuft. Mhm. Ja, und Madam Moneypenny ist so meine zweite größere Unternehmung. Meine erste ist wgsuche.de. Da bin ich auch immer noch Gesellschafterin, Geschäftsführerin noch mit an Bord. Das ist jetzt mittlerweile, gehen wir da, glaube ich, schon ins achte Jahr. Das war so meine allererste unternehmerische Tätigkeit, Erfahrung. Ich war genau nach der Uni ein bisschen über anderthalb Jahre festangestellt. Und dann habe ich mir gedacht, nee, das da muss noch mal ein bisschen andere Luft schnuppern. Dann habe ich wgsuche gegründet und dann Madam Moneypenny.
Sehr schön, das vertiefen wir gleich nochmal. Bastian, du hast Talabbox gegründet. Das ist ein YouTube-Kanal, aber auch ein Blog. Daneben hast du aber auch weitere Unternehmungen. Vielleicht magst du dich und dein Business auch nochmal kurz vorstellen.
Genau, vielen Dank für die Einladung. Ja, Bastian M32 ledig sucht. Unter anderem den YouTube-Kanal, ja, mein Elevator-Pitch oder auf einer Gartenparty sage ich meistens, ich zeige anderen, wie ich an der Börse investiere über YouTube und verdiene damit Geld. Hä, was, das funktioniert? Ja, manche sagen dann so Influencer-Neudeutsch, wie mein Mitbewohner sagen würde. Ja, also ich gebe da finanzielle Allgemeinbildung, so mit dem Business von Natascha relativ analog, von ja Affiliate-Marketing über eigenen Kurs und so weiter und so fort, Website, so ein bisschen Chatbot, worüber ich auch schon mal gesprochen hatte. Das ist so das eine Business, was jetzt auch ein bisschen immer größer wird, vom Selbstständigen irgendwann in Unternehmen rein. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das andere aktuelle Standbein ist so ein bisschen Amazon FBA, das heißt Fulfilled by Amazon. Sprich, wir verkaufen Produkte auf Amazon. Das Ziel ist sozusagen, in Amazon in die Top-Regale zu bekommen, wenn man das so mit einem Supermarkt vergleichen möchte, auf die Augenware und nicht Bückware. Und dort sind wir im Beauty-Bereich tätig. Das mache ich mit meinem besten Kollegen aus Hamburg zusammen. Das läuft auch sehr gut. Das sind so die zwei aktuellen Standbeine, aber natürlich schon, ja, auch schon früh angefangen von Pokerspielen über Presseausweise drucken, Immobilienzertifizierungs-Startup und schlag mich nicht tot, T-Shirts, Nachhaltigkeit, eigentlich alles mal probiert. Aber die aktuellen zwei Standbeine sind so das YouTube-Business, würde man sagen, oder ja, finanziell Allgemeinbildung und Amazon-Verkäufer, um es so kurz zu sagen.
Also eine ganze Menge. Und ihr habt auch eine Sache gemeinsam. Ihr habt nämlich beide den ersten Platz beim Finanzblock Award gemacht in der Vergangenheit.
Oh, stimmt. Herzlichen Glückwunsch,
Basti. Auch noch herzlichen Glückwunsch.
Genau, das ist jetzt ja auch schon, ich glaube, Bastian, bei dir knapp 2 Jahre her. Bei Natascha war es, glaube ich, 2017, oder?
Ich glaube, ja. Ja, kann hinkommen.
Da warst du vor mir.
Mensch, hochkarätige Gruppe hier, das Jungs.
Ja, genau. Nur die Creme de la Creme.
Super, Albert, dann würde ich sagen, dann übergebe ich das Wort mal an dich und du darfst dann weitermachen.
Ja, hallo meine beiden. Also was wir hier jetzt hier aufgeschrieben haben, wäre jetzt nochmal, ihr habt ja schon angefangen bei der Vorstellung ein bisschen darauf einzugehen. Vielleicht, Bastian, wenn du nochmal ganz kurz sagst, was war eigentlich ja der erste Schritt, wo du gesagt hast, okay, jetzt gibt's kein Zurück mehr, jetzt will ich nicht als abhängig Beschäftigter arbeiten, sondern dauerhaft wirklich mein eigenes Ding machen.
Ja, tatsächlich reicht das schon sehr weit zurück. Also ich hatte, wenn man es so möchte, nie einen richtigen Job oder mein letzter richtiger Job, wo ich angestellt war in dem Sinne, war Zeitungsaustragen mit 16 Jahren. Also ist schon, ja, 16 Jahre her. Krass, wenn man zurückblickt. Und dann so peu à peu immer in eigenständige Projekte. Damals halt noch studiert und so die Sicherheit der Eltern gehabt vom Pokerspielen. Damit habe ich mein Studium finanziert und dann nebenbei immer kleinere Projekte angefangen. Und ja, das war dann irgendwann so, bin ich ja langsam Step by Step rausgewachsen, hatte immer dann noch so ein kleines Fixum nebenbum, wo ich dann ein Startup mitgegründet habe mit der Immobilienzertifizierung, wo ich dann meinen Lebensunterhalt mit verdienen konnte und dann meine eigenen Projekte angefangen. Und unter anderem war das dann halt Talabbox damals, erinnere ich mich noch, war ich vor 5 Jahren, habe ich im Dezember Videos gemacht über, wie man an der Börse investieren kann. Hab dann gar nicht mehr weiter drauf geguckt, die liefen einfach auf YouTube, da bin ich reisen gewesen in Südamerika. Und dann habe ich gesehen, irgendwo in so einem kleinen Hostel habe ich mich an den Rechner gehockt und habe gesehen, ui, da ist ja Geld auf mein Konto gekommen. Wie funktioniert das denn? Das ist ja mega cool. Wenn ich zurück bin in Deutschland, mache ich einfach ganz viele Videos und werde ganz reich. Das ist ja ganz einfach. Und ja, da bin ich dann immer weiter da reingewachsen und von dem kleinen Video aus meinem Kinderzimmer heraus, bin ich dann in die große, weite Welt nach Berlin und das Ganze hat sich immer mehr professionalisiert, dann ja in 5 Jahren weiterentwickelt und dann kam unter anderem noch vor 3 Jahren das Amazon-Business hinzu, was dann auch immer weiter gewachsen ist. Also ja, es war so ein Step-by-Step, aber immer noch mit dem Sicherheitsnetz am Anfang von den Eltern und dann ja immer noch so ein kleines Fixum Nebeneinkommen gehabt.
Okay, das klingt eigentlich ganz, ganz gut, diese Journey. Also mit anderen Worten, eigentlich nichts rechtlich Spektakuläres, sondern immer organischer Aufbau. Gibt es da irgendeinen Schritt oder zwei Schritte, wo du sagst, sie sind herausragend, jetzt im Positiven, wo du sagst, das hat mich richtig weitergebracht? Ich nehme einen dieser Schritte, wird sicherlich diese Sache da in diesem Hostel gewesen sein, wo du eben diesen Aha-Moment hattest. Und auf der anderen Seite gibt es auch irgendwelche Schritte, wo du sagst, also da hätte ich jetzt lieber drauf verzichtet. Also das hätte jetzt nicht sein müssen. Also sozusagen im Guten wie im Bösen. Was sind so die beiden Enden der Glockenkurve, wenn du da jeweils einen rauspicken müsstest?
Beim Positiven sind es, glaube ich, zwei oder drei sogar. Der erste ist tatsächlich dieses Hostel in Südamerika gewesen, wo ich dachte, ja krass, das geht ja auch irgendwie passiv. Man muss nicht aktiv Zeit gegen Geld tauschen, wenn man diese Analogie benutzt. Dann war es natürlich der Schritt nach Berlin, wo ich dann gesagt habe zu einer Freundin, ey, ich komme nach Berlin, und sie dann so quasi Social Pressure gesagt hat, ja, dann komm doch. Und dann war so, okay, scheiße, jetzt muss ich echt. Das hat mich auf jeden Fall gut nach vorne gebracht. Und tatsächlich, glaube ich, nochmal letztes Jahr im März, wo ich nochmal in Bali war, und quasi doch mal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge bekommen kann oder wirklich dieses digitale Nomadentum, wie man es so klassisch kennt oder von träumt, hat mich auch noch mal persönlich weitergebracht im Unternehmertum für die Leute, die ich kennengelernt habe. Negative Effekte müsste ich gerade mal überlegen. Ich würde sagen, ja, gestolpert ist man immer mal irgendwie. Das waren aber schon Unternehmungen vorher, mit Talabox an sich jetzt noch nicht in dem Sinne, dass was ganz Schlimmes passiert ist.
Ich hatte nur... Also einfach so, es geht auch als Zeitungsausträger oder so, oder irgendwie du sagst, das muss ich jetzt nicht haben, das war jetzt blödsinnig, da habe ich mir mehr versprochen, als rauskam oder so, also da irgendwie...
Vielleicht nochmal, wenn man nochmal auf diese Immobiliengeschichte zurückkommt, wo wir so Nachhaltigkeitszertifizierung für Immobilien machen wollten, aber alle drei Parteien, die mit da am Ball waren, irgendwie nicht bei 100% waren, sondern ja, wenn man irgendwie nicht 120%, sage ich mal, bei der Sache ist oder war, dann habe ich auch immer generell das Gefühl, bei den Projekten, die werden auch nicht, sie verlaufen so ein bisschen im Sande. Also würde ich, glaube ich, nicht mehr 10 Projekte gleichzeitig machen, was vielleicht früher der Fall war, um ja irgendwas zu finden, was funktioniert, sondern ja, die Leidenschaft sollte mit dabei sein und dann wirklich auch 120% und nicht nur, ja, lass das mal gucken, wie das funktioniert. Das würde ich vielleicht so nicht mehr so machen in dem Sinne.
Okay, gut. Jetzt bist du natürlich als Privat Bastian Glaser, wunderbar. Aber was bist denn du jetzt da fürs Finanzamt? Bist du ein Freiberufler, ein Gewerblicher, Geschäftsführer einer GmbH? Was ist eigentlich dein Status im Sinne, dein geschäftlicher Status?
Der geschäftliche Status ist der Einzelunternehmer mit einem Kleingewerbe damals gestartet, ganz klein, mit einem Gewerbeschein hier in Galgesheim, ja, zur Verbandsgemeinde gegangen, die für 10 Euro gegründet und einfach mal losgelegt. Und seitdem das leider, muss ich sagen, noch geblieben. Also ja, fürs Finanzamt wahrscheinlich sehr toll. Für mich persönlich natürlich sehr teuer geworden irgendwann. Sprich, man kommt dann an Grenzsteuersätze. Das ist aber natürlich dann ein Entwicklungsprozess, den ich natürlich jetzt irgendwann ändern möchte. Derzeit ist aber noch der Einzelunternehmer, aber mit dem nächsten Schritt schon quasi in die GmbH oder Holdingstrukturen.
Alles klar. Ja, das Gleiche jetzt nochmal an Natascha. Natascha, wie war es denn bei dir? Auch irgendwie irgendwann aufgewacht und gesagt, jetzt werde ich Unternehmerin. Was war eigentlich für dich dieser entscheidende Schritt? Also hattest du auch so ein südamerikanisches Erweckungserlebnis wie Bastian?
Nee, tatsächlich nicht. Das war auch ganz spannend, jetzt gerade für mich, das von Basti so zu hören. Also mir wurde die Corporate-Karriere eingeimpft. Das war irgendwie Abitur, Studium, Praktika, immer die ganze Zeit machen, nebenbei arbeiten und dann gehe ich die Karriereleiter irgendwo in einem großen Konzern hoch. Das war eigentlich so mein Plan.
Pumps und Jackett.
Ja, das, genau, spätestens an der Stelle habe ich dann auch mal gedacht, naja, vielleicht nicht ganz so meins. Aber ja, das, ich meine, zwischendurch, wenn man jetzt davon anfängt, dass ich in der Schule mal so selbstgebrannte CDs auf dem Schulhof vertickt habe, war das so die erste unternehmerische Tätigkeit wahrscheinlich. Aber ansonsten war das,
ja, das ist ja jetzt verjährt.
Relativ straight ausgeplant, wie das also laufen sollte. Und dann kam es halt doch ganz anders. Also so Unternehmertum war schon immer so latent ein Thema. Jetzt rückblickend, ne? Damals wusste ich das natürlich überhaupt gar nicht. Aber habe auch im Studium dann meinen Mitgründer kennengelernt, mit dem ich dann WG-Suche zusammen gegründet habe. Aber ich war erstmal Corporate-Praktikum, Studium, Praktikum, Studienabschluss. Da war ich damals in Hamburg, dann angefangen bei Parship zu arbeiten im Online-Produktmanagement. Und da heraus, ja, ergaben sich dann ganz viele Dynamiken. Einmal so dieses Eingezwängtsein und dieses, ach, warum machen wir das nicht alles so, wie ich das ganz gerne hätte? Ich weiß das sowieso alles viel besser. Und gepaart mit Scratch Your Own Itch war es damals eigentlich, so wie Madame Moneypenny auch entstanden ist, so dieser Gedanke, warum ist das so nervig, warum gibt's das nicht in besser? Und das hat bei mir so eine Energie freigesetzt, zu sagen, ja, dann versuchen wir es doch mal in besser. Und dann habe ich meinen Kompagnon geschnappt, der zu der Zeit auch spannenderweise in Hamburg war. Wir hatten da gar keinen Kontakt mehr. Wir, mein Studienkollege Carsten, haben uns aber zufällig auf der Reeperbahn getroffen in Hamburg. Hey, was machst du denn? Du auch? Ja, cool, lass mal quatschen. Und dann haben wir was daraus gegründet. Aber ich sag mal, aus dem komfortablen Nest der Festanstellungen, unbefristeten Festanstellungen heraus, habe dann auch erst gekündigt, als dann der Schritt nach Berlin auch anstand. Bei uns hat relativ früh dann Immobilien-Scout 24 an die Tür geklopft. Die hatten damals so einen Accelerator, so einen Startup-Brutkasten und haben gesagt, komm doch mal hier nach Berlin, mach das doch mal mit uns. Und als das in trockenen Tüchern war oder sagen wir mal kurz davor, habe ich dann gekündigt und bin dann nach Berlin gegangen.
Ja. Okay. Irgendwie jetzt, wo du sagst, okay, auf deiner Reise, du machst das ja auch schon ein paar Jahre, vielleicht nicht 16 Jahre wie Basti, aber doch schon ein paar Jahre. Irgendwo du sagst, also diesen Schritt, das hätte es ja nun wirklich nicht sein müssen.
Ach, ganz viele Tausende auf dem Weg, ehrlicherweise. Also ich weiß zum Beispiel gar nicht, ob ich nochmal so ein Investment-Startup gründen würde. Also ich habe jetzt schön den Vergleich, einmal WG-Suche, immer Investoren drin, die natürlich auch ihre eigene Agenda haben, immer diese Abhängigkeit von Investorengeld und auch von deren Ziele und dann ändern sie alle 2 Jahre ihre Meinung spätestens. Mhm. Und auf der anderen Seite mal der Moneypenny gebootstrapped, rein investiert, was rauskam und umgedreht. Also so ein Investment-Startup, das wäre, glaube ich, nicht nochmal. Also die Erfahrung nehme ich total gerne mit. Aber jetzt mit all dem Wissen müsste man mir da schon einen sehr, sehr guten Deal anbieten, dass ich mich nochmal irgendwo finanzieren lasse.
Mhm. Ja, genau. Apropos finanzieren. Wie gesagt, Basti ist ja hier unser, wie hast du es noch genannt? Einzelunternehmer.
Ja.
Aber du bist ja jetzt schon weiter mit Ableger auf den Cayman Islands und Holdingstruktur, habe ich mir zumindest von Daniel sagen lassen. Vielleicht kannst du da nochmal uns einen Einblick geben, was das eigentlich ist. Also Holding kenne ich jetzt mehr so hier von Kühne und Nagel.
Ja, genau, sehr gerne. Also das ist eigentlich relativ einfach. Also es geht darum, dass man also als Privatperson, wie ich jetzt, Natascha, ich habe jetzt eine 100%ige Beteiligung an meiner Holding. Das heißt, das ist die Verbindung zwischen mir und dieser Mutterfirma. Das ist eine ganz normale GmbH. Mhm. Und diese GmbH wiederum ist 100%ige Mutter von Unter-GmbHs. Das ist bei mir beispielsweise die Madame Moneypenny GmbH. Mhm. So, das heißt, dass die Idee dahinter ist schon auch so ein bisschen aus dem Verkaufsaspekt her und aber auch einfach der Konsolidierung. Ich habe jetzt die Madame Moneypenny GmbH, dann habe ich noch eine für WG-Suche, dann habe ich noch eine andere. Die will ich nicht, dass die alle an mir persönlich kleben, sondern darüber ist dann diese Holding, der Holding gehören letztendlich diese Firmen, gar nicht mir privat, sondern mir gehört halt nur diese Holding. Und das Konzept dahinter ist, dass du eben operative GmbHs hast oder einreicht auch eine operative GmbH. Jetzt mal da Moneypenny, da laufen alle Umsätze durch, werden Produkte verkauft, Kosten und so weiter. Und die Holding ist sowas wie so eine Spardosen GmbH, wird es auch gerne genannt, wo dann eben Gewinne hochgeschoben werden oder auch über eine Managementvergütung, dass da quasi das Geld gesichert wird und damit kann ich dann weiter investieren. Also wenn ich mir jetzt überlege, cool, ich hätte Lust, mich an, keine Ahnung, 2, 3 anderen Startups zu beteiligen oder selber mit meiner Firma ein Aktiendepot aufzumachen oder in Immobilien zu investieren, würde ich das eben da oben mit dieser Holding machen.
Verstehe.
Und genau, das hat gewisse, also ich finde es von der Struktur her einfach sehr, sehr straight, sehr angenehm und fühlt sich für mich ganz gut an. Dann gibt es noch steuerliche Vorteile in Anführungsstrichen. Eigentlich für mich sind das eigentlich keine steuerlichen Vorteile, weil in dem Moment, in dem das Geld auf meinem privaten Konto landen soll, wird es ganz normal versteuert. Aber es ist eben auch so der Hintergedanke, da oben Geld, also da oben in dieser Holding Geld zu sammeln und dann damit weiter wirtschaften zu können.
Okay, also mit anderen Worten, es gibt eine Kapitalgesellschaft und die hält wieder Beteiligungen an anderen Kapitalgesellschaften.
Ganz genau.
Das ist das Thema Personengesellschaft eigentlich da raus ist. Das ist natürlich auch, wie soll ich mal sagen, was ich daran interessant finde, ist eigentlich, Natascha, wie bist du da drauf gekommen? Und zwar jetzt mental, weil so eine Holding-Denke ist ja nicht die Denke des gemeinen abhängig Beschäftigten. Also wie kommt man auf sowas, dass man als Ruhrgebietsmädel oder ich als oder weißt du, als rheinischer Jung, ja, wie kommt man dazu? Also, weil ich vermute mal, dass weder dein Vater noch deine Mutter eine Holding besitzen. Das heißt, also wie kommt man mental auf diese Stufe, ja? Also zum Beispiel in meiner ganzen Verwandtschaft und Bekanntschaft gibt es niemanden, ja. Also die gehen alle zum Fremdwörterlexikon, wenn sie das Wort Holding hören.
Ja, bin ich auch. Und dann habe ich mir das mal durchgelesen, was da so drin steht.
Nee, man muss erst mal auf den Trichter kommen, weißt du, dass
klar.
So eine Holding könnte auch was für mich sein. Wie macht man, also dieses ganze Steuerthema ist ja alles uninteressant, das ist ja nur operativ. Mir geht es wirklich um diesen Klick im Mindset, dass man sagt, ich als normaler Mensch könnte auch mal mich um das Thema Holding kümmern und nicht das sofort von sich wegschieben, als das ist ja nur für die Ultrareichen oder was weiß ich, oder dazu muss ich ja in Cayman Islands oder sonst wo investieren. Wie kommt man da hin?
Also ich bin da definitiv auch reingewachsen, ne? Also eigentlich habe ich die Holding auch viel zu spät gegründet. Das hätte man eigentlich schon vorher machen müssen, bevor wir die WG-Suche gestartet haben. Aber da hatte ich natürlich von Tun und Blasen gar keine Ahnung. Das Konstrukt habe ich jetzt, glaube ich, seit so anderthalb, zwei Jahren ungefähr. Dauert auch, bis das dann so implementiert ist und so weiter. Und ich bin aber über das Steuerthema drauf gekommen. Irgendwie Steuern und ach, was macht man? Und hier, ich war mit meinem Steuerberater nicht so super zufrieden. Und dann nehme ich mir halt immer selber ein Buch und lese mir das halt durch. Und da war dann auch von diesem Holding-Konstrukt die Rede. Und da dachte ich auch, na, Holding, was für Riesenkonzern oder so. Aber genau dieser Mythos wurde da eben, damit wurde aufgeräumt, zu sagen, nee, Moment, das macht doch eigentlich auch für kleinere Menschen Sinn. Und dann ist es natürlich aber auch noch zu sagen, okay, das mache ich jetzt, weil eigentlich es ist schon groß, ne? Es muss sich auch lohnen. Also du hast dann mindestens zwei Firmen, die halt auch Geld kosten. Die müssen alle bilanzieren, brauchen alle einen Abschluss, Steuerberater, GEZ kommt zweimal und mit allem drum und dran, ne? Du musst sie ja unterhalten, so eine Firma. Und da war bei mir eigentlich der Gedanke, so dieses, weil du auch Mindset angesprochen hast, dieses so hereinwachsen. Also ich wollte mir ein Konstrukt bauen, das eigentlich zu groß ist, aber mir eben genau diesen Raum zu geben, da hineinzuwachsen und nicht zu sagen, okay, ich bleib jetzt klein von der Gesellschafterform her und so und halt das irgendwie alles ganz klein, sondern es war wirklich, okay, du bist jetzt hier, du möchtest dahin, dann tu doch so, als wärst du da schon und bau dir mal so ein dickes Holding-Konstrukt dahin und dann wirst du das Vakuum schon mit Leben füllen und genauso ist dann eigentlich auch passiert.
Okay, cool. Danke, ja. Das war jetzt erstmal die ersten Punkte. Daniel, vielleicht darf ich jetzt an dich übergeben.
Genau, ich habe nämlich dazu auch nochmal eine Frage. Ich glaube, ein Großteil unserer Hörerinnen und Hörer ist nicht selbstständig, sondern strebt die Karriere im Unternehmen an. Und da werden einige wahrscheinlich auch vor der Frage stehen, welche Vor- und Nachteile bestehen denn zwischen einem Freiberufler, einem Selbstständigen, einem Gewerbetreibenden und der Gründung. Bastian, warum hast du dich damals für ein Gewerbe entschieden? Was waren da so die Vor- und Nachteile?
Damals war das dann auch wirklich sehr blauäugig. Ich bin ein Fan davon, lieber schneller mal zu machen, als das Ganze zu überplanen und dann gar nicht zu starten. Und dann habe ich einfach auch im Internet gegoogelt, okay, wie kann man denn eigentlich starten, wenn man nachhaltige Gewinne erzielen möchte? Mir war schon bewusst, dass ich das nicht einfach so machen kann und dann keine Steuern zahle. Und dann bin ich damals so auf diese kleinste Einheit gestoßen, ja, einen kleinen Gewerbestein, davon bis zu 17.500 Euro damals verdient. Ich glaube, inzwischen ist es bei 21 oder sowas. Und bin dann einfach tatsächlich mit dem Fahrrad zur Verbandsgemeinde gefahren, habe gesagt, hier, ich möchte sozusagen einen kleinen Gewerbeschein haben und habe das dann einfach angemeldet und habe dann losgelegt und habe dann irgendwann immer ganz brav meine Steuererklärung selbst gemacht. Und das war sozusagen der kleinste Start nebenbei. Also ich hatte das noch gar nicht so, dass da Riesengewinne schon da waren, sondern habe einfach gesagt, ja, ich möchte es einfach mal machen, möchte aber auch rechtlich irgendwie abgesichert sein, nicht, dass ich da irgendwie Steuerhinterziehung mache. Und das war dann so Selbstinformation und der erste Schritt dahin gegenüber und dachte mir, ja, ich muss jetzt keine große GmbH gründen, beziehungsweise damals hätte ich es mir gar nicht leisten können. 25.000 Euro beziehungsweise 12.500 Euro, kann man ja auch die Hälfte reinmachen, bei einer UG nur 1 Euro teilweise. Dachte ich, ja, okay, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich möchte lieber starten und möchte erstmal Gewinne erzielen. Dann wäre es auch nicht das Problem, Steuern zu zahlen. Das war damals so ein bisschen meine Vorgehensweise.
Albert, du bist ja Freiberufler. Wo ist denn da der Unterschied jetzt zum Gewerbe?
Naja, ich zahle halt keine Gewerbesteuer. Das ist halt das Coole. Und ich kann so viel Geld verdienen, wie ich will. Und ich muss immer nur Einnahmeüberschussrechnung machen. Und ich habe halt noch so ein paar andere kleine Privilegien. Künstlersozialkasse und solche ganzen Geschichten sind da halt einfach möglich.
Aber für ein Gewerbe, da müsstest du ja dann zum Beispiel auch, wenn du Werbung schalten würdest, dann müsstest du die da ja auch anmelden.
Auf jeden Fall. Also ich darf als Freiberufler, das ist halt der Nachteil, nur Kraft meiner Intelligenz Geld verdienen. Also das ist ja, da wird ja mal so im Steuergesetz irgendwie gesagt, das ist halt das Typische halt für einen Freiberufler ist ja, dass er eben qualifiziert ist. Deshalb schreibe ich ja auch immer, wenn es ums Finanzamt geht, dass ich Dippel Inc. TH bin und eben, weil als Ingenieur hat man da halt gewisse Privilegien, das sind auch andere Berufe, diese Katalogberufe, und da kann man dann halt einfach, ja, wie soll ich sagen, hat man die Chance, dann als Freiberufler eben durchaus einen geringeren operativen Aufwand zu haben. Also es ist eben eigentlich, wie soll ich sagen, ja, das Gegenteil von dem, was Natascha macht mit ihren Holdingstrukturen.
Genau. Natascha, dann würde ich jetzt dich mal fragen, welche konkreten Vorteile habe ich denn, wenn ich jetzt eine GmbH gründe oder eine UG, jetzt mal abseits von den Steuern?
Gegenüber einem Angestelltenverhältnis, meinst du?
Gegenüber der normalen Einzelunternehmer-Selbstständigkeit oder Gewerbe?
Ja, das sind tatsächlich hauptsächlich steuerliche Vorteile, ehrlicherweise. Das sind die mir so einfallen. Also wenn ich selbstständig bin, dann versteuere ich ja alles mit meinem Einkommensteuersatz und zwar sofort. Und wenn ich eine Firma habe, eine GmbH, dann hat das erstmal nichts mit mir zu tun. Ich bin fürs Finanzamt angestellt. Ich bin in meiner eigenen Holding angestellt. Ja. Und das heißt, das Geld wird in der Firma gesammelt, da wirtschafte ich dann mit dem Geld und zahle mein Gehalt aus und kann eben aber auch bestimmen sozusagen über mein Gehalt. Ne? Bei einer Selbstständigkeit ist fürs Finanzamt alles, was reinkommt, dann kannst du noch ein paar Kosten irgendwie absetzen, aber das ist dann quasi das, was versteuert wird, direkt mit deinem persönlichen Einkommensteuersatz. Und in der Firma ist es dann eben nicht so, sondern ich als Privatperson versteuere nur mein Gehalt. Da hat man dann auch einen schönen Spielraum, ne? Da gibt es auch so ein paar Kanten ab irgendwie, weiß nicht, 50.000, 55, 60 oder so, wo es dann nochmal die Progression nochmal stärker reinhaut. Ja. Man hat einfach mehr Möglichkeiten, das zu gestalten. Es gibt ja diesen schönen Satz, den ich mir auch immer wieder ins Gedächtnis rufe, du musst das Geld nicht besitzen, sondern steuern. Ich muss das nicht haben. Ich zahle mir nur so viel Geld aus, wie ich brauche. Das ist glücklicherweise nicht so viel. Und deswegen... Bleibt der Rest da erstmal liegen oder wird damit weiter investiert?
Mhm. Welche Rolle spielt denn die rechtliche Komponente?
Ja klar, das ist natürlich recht. Die rechtliche Komponente, Haftungsrisiko ist dann natürlich auch noch ein Thema. Gerade vielleicht auch, wenn es um irgendwelche Finanztipps hier oder da oder so geht, da habe ich natürlich keine Lust, dass irgendwann mal einer bei mir vor der Tür steht. Natürlich haftet man auch als Geschäftsführer und Gesellschafter, wenn man halt Schmuh macht. Das haftet man trotzdem auch persönlich. Aber für mich war es auch damals ein Argument, einfach das getrennt zu haben, sowohl auf dem Papier, also und das meine ich wörtlich, auch den ganzen Papierkram und irgendwelche Rechnungen und so weiter. Und eben auch diese ganze rechtliche Geschichte. Also ich als Privatperson bin etwas anderes als die Madame Moneypenny GmbH. Das fühlt sich für mich auch einfach sehr viel besser an, diese Trennung.
Okay. Ja, Albert, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zu dem Spiel, was du dir überlegt hast. Und da würde ich wieder an dich übergeben.
Ja, jetzt kommen wir, wie das ja üblich ist, im Vorabendprogramm zu unseren Spielen. Und zwar unser Advocatus Diaboli-Spiel. Und zwar mit verteilten Rollen. Ich lese was vor. Daniel kommentiert genervt. Und ihr sagt, was ihr davon haltet.
Also alles wie immer.
Alles immer. Also wie wir das kennen. Also ich fange an. Und dann kommt, wie gesagt, der genervte Daniel, der das alles für Quatsch hält. Und ihr beide rückt das dann aus eurer Perspektive gerade. Also, Punkt 1. Warum werde ich denn überhaupt selbstständig? Na, ganz einfach. Ich bin mein eigener Boss.
Und das bedeutet, ich kann den ganzen Tag auf Facebook surfen, YouTube-Videos gucken und einfach machen, was ich will, ohne dass jemand hinter mir steht und mir das verbietet. Was sagt ihr dazu?
Ja, Natascha? Super. High life. Klar, das kannst du natürlich machen. Dann ist halt die Frage, warum hast du dich dann selbstständig gemacht? Also da kannst du auch arbeitslos sein und ein bisschen Geld mitnehmen und auch den ganzen Tag daddeln. Ja, da kickt natürlich, da sind wir natürlich schnell beim Thema Disziplin. Ne? Also das ist natürlich komplett richtig.
Scheiße, sie hat uns durchschaut.
Dass du dann natürlich schon die Selbstdisziplin mitbringen musst. Davor haben, glaube ich, viele immer relativ große Angst. Aber ich denke mir, das kommt dann halt mit dem Ziel. Ne? Wenn man wirklich richtig Bock drauf hat, dann ist Disziplin eigentlich nie das Problem.
Bastian, wie siehst du das?
sehe ich sehr ähnlich. Ist Freud und Leid, sein eigener Chef zu sein? Das muss man, glaube ich, für sich auch erstmal reflektieren als Mensch. Nicht jeder ist ja gleich. Manche können das sehr gut mit Selbstdisziplin. Zum Beispiel habe ich zum 30. ein Buch geschenkt bekommen. Da war wie so ein Freundebuch als Kind. Konnte man reinschreiben, was für Werte ich denn habe oder was andere meine Freunde mir gut fanden. Da fanden die es erstaunlich, wie selbstdiszipliniert ich bin. Also ich glaube, das ist ein großer Aspekt. Aber man kann natürlich auch Dinge lernen. Deswegen muss man sich vielleicht, wenn man nicht so selbstdiszipliniert ist, vielleicht gewisse Routinen aufbauen oder ja, sich da irgendwie ein bisschen Plan machen, wenn man da ein bisschen schluderig ist. Aber definitiv, es hat Vor- und Nachteile. Meistens, wenn man da eine Deadline hat, geht es doch irgendwie. Aber klar, es gibt auch mal Zeiten, da denkt man sich die Woche, okay, das war jetzt nicht so produktiv. Da muss man dann wirklich sich manchmal selbst in den Allerwertesten treten. Ja, so würde ich das, glaube ich, sagen.
Ja, Albert, dann der nächste.
Genau. Der nächste große Punkt ist, du hast super flexible Arbeitszeiten.
Ja, weil 9 to 5 ist ja tatsächlich ziemlich langweilig und eigentlich möchte ich ja die ganze Zeit arbeiten, auch abends und am Wochenende, und es gibt keinen Betriebsrat, der dafür sorgt, dass auch mal Schluss ist mit der Arbeit. Wie seht ihr das?
Ja, genau so ist es. Auch da wieder Höhen und Tiefen, Vorteile, Nachteile. Bei mir gab es auch Zeiten, in denen ich halt wahrscheinlich so, also sehr, sehr viel am Tag gearbeitet habe, wahrscheinlich zu viel. Dafür ist jetzt gerade eine Zeit, wo ich mir dann auch mal sage, ja gut, lege ich mich halt mal einen halben Tag auf den Balkon, so was soll's. Und ich muss sagen, gerade in solchen Zeiten jetzt mit Corona und Konsorten bin ich doch wirklich sehr, sehr froh, dass ich mir das alles selbst einteilen kann und auch einfach meinen eigenen Rhythmus zu finden. Aber auch das hat man nicht von Anfang an. Ne? Das ist ganz viel Achtsamkeit, ganz viel bin ich gerade eigentlich nur busy oder mache ich überhaupt noch irgendetwas? Das war bei mir auch eine sehr lange Reise der Selbsterkenntnis und dessen, was ich gut kann oder worauf ich auch nicht so Lust habe. Aber klar, ja, auch da wieder, es passt niemand auf dich auf, ne? Also du bist komplett verantwortlich, alle gucken auf dich, du hast keinen Chef mehr, zu dem du hochgucken kannst und sagst, ja, soll ich, darf ich, muss ich? Das ist komplette Eigenverantwortung plus ja noch Verantwortung für andere.
Bastian?
Sehe ich sehr ähnlich. Also das Gefährliche ist ja dieses selbst und ständig. Und man könnte theoretisch immer arbeiten, ob das Sonntagabends um 10 Uhr ist oder samstags. Das ist natürlich die Gefahr. Natürlich auf der anderen Seite kann ich jetzt schön reden. Ja, ich kann auch von Bali aus arbeiten, bin da am Meer und ganz entspannt. Aber das sind natürlich die beiden Extreme. Man muss wirklich auf sich selbst aufpassen, Grenzen, Strukturen setzen. Ich mache das so, ich reflektiere das einmal im Quartal. Was mache ich hier wirklich? Oder setze mir richtige Ziele, dass ich dann wirklich auch an Aufgaben arbeite, die was bringen. Ich habe dann immer so Speed-Aufgaben, die mich voranbringen sozusagen, und dann gibt es sogenannte Maintain-Aufgaben, die quasi nur den Motor am Laufen halten, und in diesen Maintain-Aufgaben wie E-Mails, wie Telefonate und so weiter kann man sich natürlich sehr schnell verfangen. Und für mich habe ich auch festgestellt, dass man das Ganze so ein bisschen trennen muss. Das ist bei vielen Selbstständigen ja so, dass Freizeit und Arbeit so ineinander übergehen. Und das war bei mir teilweise auch sehr stark, kommt immer mal wieder. Aber dass man dann wirklich, weil man noch viel mit WhatsApp arbeitet, dass man sagt, okay, wie splitte ich da wirklich Privat und Business auf? Nutze ich dann so Tools wie Slacks und sowas, damit ich das wirklich alles ausgliedern kann? Und da muss man sich auch wieder Prozesse schaffen, Strukturen. Am Anfang ist es sehr schwierig, weil man denkt, okay, ich muss irgendwie Geld verdienen. Dann kann das natürlich mal sehr viel sein, aber man muss auch dann Phasen sich dann wirklich mal die Ruhe nehmen, dass man sich nicht selbst ausbrennt. Deswegen, Freude und Leid ist das Gleiche auf jeden Fall wieder. Mhm.
Ja, aber wie gesagt, wir haben ja gerade gehört, man muss viel arbeiten, aber wenigstens, und das ist ja das nächste Tolle am Selbstständigsein, man verdient viel Geld.
Ja, und das stimmt so nicht, denn wir haben ja gelernt jetzt in der Corona-Krise, die Solo-Selbstständigen, die sind besonders betroffen vom Corona-Crash. Und 3% aller Selbstständigen sind Aufstocker. Jeder Vierte verdiente in den letzten Jahren weniger als 1.100 Euro netto. Wie seht ihr beiden das?
Ja, ganz wichtiges Thema. Also für 1.100 Euro netto würde ich mich nie im Leben selbstständig machen. Ehrlicherweise, dafür ist der Hustle einfach viel zu groß. Das ist auch eine Frage, die ich zwischendurch mal bekommen habe. Wann lohnt es sich denn, selbstständig zu sein? Also da muss schon auch ein bisschen Schmerzensgeld meiner Meinung nach mit dabei sein. Plus, man fällt ja auch durch alle Sicherheitsnetze, ne? Also wenn du nicht privat in die Rentenversicherung einzahlst. Also das ist ja, du bist ja auch da sehr stark auf dich selbst gestellt. Und ich glaube, da müssten wahrscheinlich viele auch noch sehr viel härter mit sich selber sein und so diesen Sweet Spot habe ich den gefunden aus, ich mache, was mir Spaß macht, die Welt braucht es auch überhaupt und ich werde dafür bezahlt und habe halt ein Talent dafür. Ne? Ich glaube, viele, ja, vielleicht ist es auch so ein weibliches Thema, die erfüllen sich dann ihren Herzenswunsch von ihrer Selbstständigkeit. Aber jetzt übertrieben gesagt, Berlin braucht nicht noch ein Yoga-Studio, nur weil das dein Herzenstraum ist. Und da geht das natürlich dann ganz schnell mit einem Burnout oder irgendwie, man hat sich das alles ganz anders vorgestellt. Die Leute sagen immer, ja, aber tu nur, was du liebst und das Geld kommt von alleine. So, nein, glaube ich nicht. Da gehört schon noch ein bisschen mehr dazu. Und ja, wie gesagt, also für 1.100 Euro netto würde ich mich, also nee, das rechnen, das kann sich ja gar nicht rechnen. Also von daher müsste man das nochmal umdichten. Eine erfolgreiche Selbstständigkeit lohnt sich ja. Da verdient man dann tatsächlich mehr. Aber ja, aber auch das müsste wieder eine Entscheidung sein. Ne? Mache ich es dann trotzdem? Also ist es nur so ein Herzensbusiness und ich bin irgendwo anders, werde ich irgendwo anders noch finanziell versorgt? Oder sage ich, okay, das ist jetzt hier mein Ding und damit will ich richtig Asche verdienen?
Na gut, ich sage nur Loriot, ne? Das Jodeldiplom. Ja. Damit sie was Eigenes hat.
Ja. Also ich sehe das auch sehr ähnlich. Also für diese 1.100 würde ich dann quasi auch nicht meinen Po hochbekommen. Der Anspruch wäre dann schon mehr. Das ist natürlich für viele dann sehr schwierig. Ich würde gerade am Anfangszeiten, bevor man wirklich in die Selbstständigkeit geht, erstmal immer ein Hybridmodell fahren. Ich bin eh sehr sicherheitsbewusst, dass ich sehr große Puffer aufbaue, für mindestens ein Jahr quasi Cash zu haben. Oder dass ich sage, okay, ich kann alle meine Fixkosten mit meinem normalen Job decken, kann aber auf eine 4-Tage-Woche runter und kann dann nebenbei was starten. Und wenn das dann wirklich mein normales Gehalt um 40-50%, was man sich da halt ausrechnet, übersteigt, dann würde ich erst die Selbstständigkeit wagen. Und selbst wenn es da mal so ein Tal gibt von ja einem Quartal, zwei Quartale und man hat immer noch diese Cashflow-Reserven, dann hat man nicht gleich die Panik oder den Drücker auf der Brust, dass man irgendwie ja Sachen macht, die man vielleicht gar nicht so machen würde, wenn man die Sicherheit hat, dass man versucht, sich vielleicht zu verkaufen oder irgendwelche Projekte dann macht, die vielleicht auch gar nicht so wirklich den Mehrwert bieten, sondern sagen, okay, ich muss das jetzt verkaufen, ich muss das jetzt machen und ja, ist dann quasi ein Gefangener seines Selbst. Deswegen muss man dann vielleicht viel öfters zu sich die ehrliche Meinung sagen oder die Reißleine ziehen und dann vielleicht wieder stückchenweise zurück, sei es nur 2 Tage, 3 Tage in einen Angestelltenjob, um die Sicherheit zu haben, aber auch das Gefühl, dass man nicht jeden Tag überlegt, okay, wie bekomme ich den nächsten Monat rüber? Deswegen würde ich mir gerade, bevor ich diese Selbstständigkeit angehe, viel größere Sicherheitspuffer aufbauen und viel größere Verdienste haben, bis ich merke, okay, das funktioniert, das kann ich mir langfristig vorstellen. Ich habe auch Spaß dabei, ich kann mir das vorstellen, noch in 5 Jahren zu machen und nicht nur, weil ich jetzt gerade einen Trend sehe, weil ich jetzt Masken verkaufen möchte und mich damit komplett selbstständig mache und dann den Job kündige und hoffe, dass ich das noch in 10 Jahren machen kann. Das ist halt, wie viele vielleicht so ein bisschen zu blauäugig und zu schnell reingehen.
Da habe ich noch einen Buchtipp. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Ikigai-Prinzip. Das ist so ein japanisches Konzept. Also wie man spricht auf Deutsch Ikigai. Und da geht es eben genau darum, diesen Sweet Spot zu finden. Also tu, was du liebst, muss ich aber auch überschneiden mit was braucht die Welt, für was bezahlt dich auch die Welt. Und eben drittens, worin bist du auch sehr, sehr gut. Und das ist dann so der Sweet Spot direkt in der Mitte, wo sich die vier Kreise überlappen. Und wenn man das gefunden hat, dann wird man damit auch mehr als 1.100 Euro netto verdienen, hoffentlich.
Gut, jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Und der heißt, das ist ja das Coole, kennen wir alle, die wunderbare Werbung der Laptop-Industrie am Beach. Du kannst arbeiten, wo du willst.
Ja, das ist super, aber von den 1.100 Euro netto kann ich mir keinen vernünftigen Schreibtisch und keinen vernünftigen Computer leisten und deswegen sitze ich tagtäglich am Küchentisch unter ganz schlimmen ergonomischen Bedingungen.
So ist es bei mir. Genau so ist es bei mir. Aber Basti, du bist ja der Weltenbummler.
Ja, am Anfang war das Hasselhart zu Hause im Kinderzimmer oder dann in Berlin im kleinen WG-Zimmer auch sehr lange alleine. Man kann zwar dann arbeiten, wo man möchte, aber man muss es auch leisten können. Es hat dann sehr lange gedauert, bis ich quasi mal in die Welt nach draußen gegangen bin, in die Coworking-Space. Aber inzwischen, ja, habe ich da auch wieder so meine Prozesse gefunden. Einerseits in Berlin, dass ich zum Beispiel sage, morgens arbeite ich im Sitzen, nach Mittagessen im Stehen 2 Stunden. Und ja, ich systematisiere sehr gerne, wie man merkt. Und habe für mich da einen guten Wechsel gefunden und jetzt seit letztem Jahr ist hinzugekommen, dass ich sage, okay, ich möchte meine Mini-Retirements machen, wie man von Tim Ferriss kennt, dass ich dann sage, okay, ich bin dann 3 Monate über den Winter, wenn es kalt wird in Deutschland, in Bali und arbeite von da aus. Aber das sind natürlich auch Sachen, die man sich erstmal leisten können muss und nicht sagen kann, okay, ich habe jetzt 1.100 Euro und kann dann irgendwo hinfliegen in der Welt. Aber trotzdem muss man dann auch gucken, ja, dass man genügend Abwechslung für sich findet. Man kann es sich aussuchen und ja, aber es ist nicht so schwierig. Am Anfang war es, wie gesagt, 3-4 Jahre, wo ich dann alleine still in meinem Kämmerchen zwar einen Schreibtisch hatte, aber ja, für mich selbst gearbeitet hatte und dann doch nicht arbeiten konnte, wo ich wollte sozusagen.
Ich frage mich halt auch immer, ich meine, wenn ich das sehe bei den Leuten hier in meinem Bekanntenkreis, die eben festangestellt sind, was da der Betriebsrat, was da für Ergonomie halt auch ausgegeben wird, ne, für höhenverstellbare Tische und die entsprechenden Stühle. Da geht ja schon ein paar Euro 50 hin. Und ich möchte nicht wissen, was passiert, wenn irgendwie, wie heißt das hier, die Gesundheitspolizei oder die Arbeitsschutz, wenn der mal durch die Homeoffices der Freiberufler, der Selbstständigen geht, ja, die fallen da vom Glauben ab. Also es könnte sich keine Firma leisten. Ich weiß nicht, Natascha, du hast ja auch Angestellte. Ja. Ich glaube, da bei dir ist es dann auch eher, dass die Schusterin die schlechtesten auf den schlechtesten Stühlen sitzt. Das angestellte Volk kriegt schon den Ergo-Stuhl.
Ja, so ungefähr, ja. Also ich bin ja auch im Coworking-Space. Das heißt, ich habe dann einen kleinen abgeriegelten Raum, also quasi eigentlich ein Büro in einem größeren Büro. Und da nutzen wir halt da die Ausstattung. Und es ist lustig, dass du dieses Thema ansprichst, weil genau heute steht auf meiner Liste einen vernünftigen Stuhl kaufen fürs Homeoffice, weil ich das natürlich auch merke. Also ich lümmel hier zu Hause natürlich auch rum und wie ich jetzt zum Beispiel gerade auch sitze, will auch niemand sehen. Das ist auch alles andere als gesund und dann teilweise auf dem Balkon und rumliegen und so.
Ja, junge aber, Leute können das ja nicht. Ja. Alt wie ich, du, dann ist Schluss.
Nee, aber das, so wie Bassi es halt auch gesagt hat, ne, so ist es halt am Anfang. Also das sind halt alles Sachen, die man sich dann erarbeiten muss. Ja, die Kohle muss erstmal reinkommen und dann überlege ich halt dreimal, okay, ja, investiere ich jetzt 350 Euro in einen Bürostuhl, damit mein Pupillchen ein bisschen besser sitzt, oder gebe ich die 300 Euro aus für einen Grafiker, der mir irgendwie ein neues Logo macht oder eine neue Website bastelt oder in Facebook-Ads oder so. Ne? Das ist natürlich, und da ist die Entscheidung am Anfang, kann da nur eine sein. Aber jetzt so langsam werden wir auch ein bisschen erwachsen und ja, dann sollte auch mal der Stuhl drin sein.
Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall, dass man da so vielleicht erst rein wächst und am Anfang, ja, stellt man sich ganz weit hinten an irgendwie seine Gesundheit und erstmal das Business voranbringen. Und da muss man halt irgendwann auf jeden Fall die Balance finden, sonst ja, hat man irgendwann die Rückenschäden oder kann nicht mehr irgendwo sitzen. Ja, auch so ein Prozess mit Stuhl habe ich lustigerweise auch jetzt gerade einen neuen bekommen. gerade in der Corona-Zeit. Ja, also ja, genau. Das sind dann halt so, wo man dann irgendwann halt dran denken kann. Aber am Anfang wird man sich am wenigsten an irgendeinen Stuhl oder wo man sitzt. Dann ist man froh, wenn man Internet hat und den Kaffee wahrscheinlich noch.
Wenn der Laptop funktioniert, das ist die größte Sorge.
Zum Beispiel, ja, ich hatte bis vor letzte Woche Mittwoch, hatte ich mein MacBook seit 2011, also 9 Jahre lang und habe mir jetzt erst ein neues MacBook gegönnt. Also ich war auch so, soll ich mir den kaufen, soll ich mir nicht kaufen? Habe sehr lange überlegt, aber das ist ein Arbeitsgerät und ja, ich muss sagen, es ist sehr, sehr bequem jetzt zu arbeiten damit. Auf jeden Fall hat mir viel erleichtert und schneller und funktioniert und ja, man muss da reinwachsen und am Anfang steckt man sich leider oft selbst viel zu weit zurück.
Der nächste Punkt ist ja, Punkt 6 ist, wird ja immer gesagt, du wächst ja eben auch als Persönlichkeit an der ganzen Geschichte.
Ich habe unzufriedene Kunden, meine Technik funktioniert nicht richtig, das Finanzamt steht ständig auf der Matte, ich habe unzuverlässige Partner, die sich um nichts kümmern. Alles landet bei einem persönlich. Und das ist doch nicht wirklich Persönlichkeitsbildung, oder, Natascha?
Oh Mann, ich könnte diese Liste noch so weit fortführen. Ich könnte 10 Minuten noch aneinander rein, alleine aus den letzten 2 Wochen wahrscheinlich. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so ruhmreich, ne? Aber das sind Situationen, die treten auf. Jeden Tag geht irgendwas kaputt. Oder sagen wir mal jeden zweiten. Irgendwas ist immer. Und so ist es dann halt, ja. Am Anfang landet das alles oder ist das alles auf meinem Schreibtisch gelandet. Mittlerweile habe ich auch das Privileg, ja auch ein kleines Team zu haben, dass ich das einfach weiterleiten kann. Aber fachlich ist da jetzt nicht so super viel rauszuholen, ne? Weil irgendwie unzufriedene Kunden und so, ja, ist halt kacke. Man muss halt gucken, woran es liegt und irgendwie Fingerspitzengefühl, aber auch das, Kommunikation und so weiter. Ich sehe es aber eigentlich eher auf der, ja, vielleicht, wenn man es wirklich so als Persönlichkeitsentwicklung sieht, auch mit solchen Herausforderungen zu wachsen. Und ja, als ich das erste schlechte Feedback von einer Kundin bekommen habe, bin ich in Tränen ausgebrochen und dachte, wie kann das denn sein? Was soll ich denn jetzt tun? Mittlerweile denke ich mir, naja, komm, also hier, hast du dein Geld zurück, geh weiter, ne? Also da, das ist alles Wachstum. Und was ich nur in den letzten Jahren gemerkt habe, ist, dass gerade am Anfang natürlich alles ein Riesen, alles ist Apokalypse. Alles. Egal, Finanzamt ist Apokalypse, alles sind nur Dauerzusammenbrüche und mittlerweile halt nicht mehr. Also da kann ich nur sagen, dass ich daran wirklich auch gewachsen bin, da ruhig zu bleiben. Alle kochen nur mit warmem Wasser und wenn das Finanzamt was haben will, na dann kriegen sie es halt. Wenn sie es gerne morgen haben wollen, ach übermorgen ist auch in Ordnung. Also einfach mal so diesen Fuß vom Pedal zwischendurch auch zu nehmen und zu reflektieren und zu sagen, naja, also schon alles, die Welt geht jetzt nicht unter, weil ich eine unzufriedene Kundin habe. Aber auch da wächst man rein. Am Anfang ist die Welt für mich untergegangen, als ich eine unzufriedene Kundin hatte. Mittlerweile kann ich das natürlich besser einschätzen. Wie gesagt, das ist nicht sehr ruhmreich, das macht nicht sonderlich viel Spaß. Aber ich glaube schon, dass man da eben wahrscheinlich dann eher so in den tieferen Persönlichkeitsstrukturen seiner selbst definitiv wächst. Und wenn es nur Beurteilung ist und Entspannung, Gelassenheit und Sachen nochmal aufschieben.
Ja, definitiv. Man ist auf jeden Fall Feuerwehrmann in allen Zeiten, muss immer löschen können und immer Bereitschaft sehen, 24/7. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig und auf Dauer sehr belastend. Ich habe das auch immer versucht, mehr und mehr an mir abperlen zu lassen. Klar liest man Kommentare, die negativ sind. Die nimmt man natürlich viel stärker auf als 90 Kommentare, die gut waren. Da muss man sich immer mal wieder drauf besinnen. Vieles ist ja gut, funktioniert und das Positive sehen. Das Glas ist nicht immer halb leer, sondern vielleicht auch mal halb voll oder ganz voll. Das ist, glaube ich, auch ein Prozess, den man lernen muss. Feste Arbeitszeiten einreichen. Ich habe dann immer von 9 bis 18 Uhr. Danach mache ich dann auch wirklich quasi so einen Silent Mode rein, dass man sich morgens Zeit für sich nimmt. Sei es Meditation, Atemübungen, weiß was ich was, dass man so seine ruhigen Zeiten hat und sagt, da ist man einfach nicht erreichbar. Oder ich habe für mich dann auch priorisiert, wann ich Calls mache, dass ich das nur zu bestimmten Zeiten mache, dass ich da auch nicht ans Telefon gehe, wenn ich irgendwie quasi gebraucht werde, sondern ich habe dann eine 15 Minuten, antworte da die Nachrichten. Also auch wieder sehr stark systematisiert, um wirklich da mir den Stress so ein bisschen zu nehmen und nicht wirklich immer on fire zu sein oder ich bin gerade irgendwo am Arbeiten, dann kommt irgendwas. Also wie Natascha schon sagte, es gibt keine Aufgabe, die mich jetzt sofort tot umfallen lassen würde. Deswegen muss man damit lernen, umzugehen, vielleicht sich auch dahingehend weiterentwickeln über Bücher. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, den man lernen muss. Am Anfang ist er sehr, sehr schwierig. Und heute ist er immer noch so, dass man denkt, oh je, was mache ich jetzt? Aber dann denkt man sich 2 Minuten später, okay, so schlimm war es ja eigentlich jetzt gar nicht.
Ein schönes Tool ist da ja auch diese Eisenhower-Matrix, ne? Absoluter Klassiker, ja. Wichtig und genau. Dringlich, da die To-Dos einzusortieren. Und dann sind wir natürlich auch schnell beim Delegieren. Also Ziel kann es ja auch sein, dann vielleicht nicht das die ganze Zeit alleine zu machen, sondern zumindest mal einen Assistenten oder eine Assistentin zu haben. Das macht mir das Leben sehr, sehr viel einfacher, wo die Termine koordiniert werden oder Presseanfragen landen oder Kundenanfragen landen. Ja, das macht auf jeden Fall dann einiges sehr viel einfacher. Da geht es natürlich auch da wieder, ist wieder die nächste Herausforderung. Also woher weiß die denn, was sie zu tun hat? Und dann schreibst du Briefings und machst Prozesse und so weiter. Aber ja, das ist dann einmal der Aufwand, aber dann läuft das eigentlich auch.
Gut, dann haben wir jetzt hier noch einen Punkt. Wenigstens sollte der doch jetzt stimmen. Man lernt, wie man hier in diesem Podcast das sieht, interessante Menschen kennen.
Ja, das mag ja sein, aber ich bin selbstständig und damit selbst und ständig am Arbeiten. Ich schreibe Angebote, während die Angestellten dann im Club ihr Bierchen trinken können oder eine Kaipi und dann über die Härten des Hamsterrads philosophieren können. Und ich bin immer noch am Arbeiten. Oder ist das anders?
Nee, genau so ist es. Ja, also letztendlich, das ist ja das Schöne daran, wenn man selbstständig ist, man kann es sich ja so gestalten, wie man will, ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, 18 Uhr ist Feierabend, dann kann ich auch 18 Uhr Feierabend machen. Aber wenn ich weiß, wofür ich es tue und wenn ich mir denke, okay, ja, jetzt hier noch irgendwie, das wäre schon noch ganz wichtig, wenn das noch heute über die Bühne geht, dann kann ich das natürlich noch machen. Oder ich lasse es halt bleiben. Und klar, wenn die Angestellten dann beim Kaipi über Samstagrad herziehen, na meine Güte, sollen sie das halt tun. Ja, ich glaube, aber da ist vielleicht auch nochmal ein Aspekt wirklich zwischen selbstständig, selbst und ständig und Unternehmertum. Also selbst und ständig, Das ist dann wahrscheinlich so. Dann habe ich aber höchstwahrscheinlich auch keine Angestellten, weil dann bin ich eigentlich schon eher im Unternehmertum, würde ich sagen. Da geht es eben darum, Aufgaben zu delegieren und sich auch die Zeit dann wieder freizuschaufeln. Und die Frage ist auch, was ist denn das Endziel oder das mittelfristige Ziel? Will ich das mein ganzes Leben machen? Will ich so viel Geld wie möglich verdienen? Oder sage ich mir, mein Ziel ist eigentlich, weniger zu arbeiten. Dafür muss ich jetzt aber noch 2, 3 Leute einstellen. Und das ist ja das Schöne daran, dass man sich das formen kann, dass man sich sein eigenes Universum da schaffen kann, mit allen Vor- und Nachteilen, mit allen Höhen und Tiefen. Aber wer keinen Bock drauf hat, der muss es ja auch nicht machen.
Ja, auf jeden Fall sehe ich sehr ähnlich. Also interessante Menschen kennenlernen ist ein Stück weit wahrscheinlich auch die persönliche Sache. Ich habe am Anfang, meine eigene Journey war so, dass ich halt sehr viel alleine gearbeitet habe und da gefühlt schon einsam war in dem WG-Zimmer. Aber wenn man dann zum Beispiel rausgeht in Coworking Space und dann quasi von anderen Leuten mitgezogen wird oder gerade auf Bali war das sehr interessant, da habe ich wirklich ja vom Selbstständigen, der gerade anfängt, vom Freelancer bis zu ja Mittelständischen, bei denen es schon ganz gut läuft, die ein Unternehmen haben, bis Leute, die in den 20er waren und schon Startups verkauft haben, die sehr erfolgreich sind und da sehr interessante Menschen kennengelernt und auch mich persönlich weiterbilden können. Aber man muss dann halt für sich überlegen, wo die Reise hingehen soll, wie die Natascha schon gesagt hat. Dann gibt es halt diesen absoluten Reichtum. Man sagt, man möchte unglaublich viel Geld verdienen, aber wenn man halt keine Zeit mehr hat, dann bringt das eigentlich nichts. Dann zahlt man eigentlich nur Schmerzensgeld. Oder man hat den relativen Reichtum. Man hat vielleicht, man möchte 80.000, 50.000, 40.000 im Jahr verdienen, hat aber dann vielleicht eine 4-Tage-Woche oder eine 3-Tage-Woche und kann dann entspannen. Da muss man, glaube ich, für sich persönlich überlegen, was möchte ich eigentlich vom Leben, wo möchte ich hin? Und wenn ich dann trotzdem interessante Leute kennenlernen möchte, würde ich sagen, ja, raus, sei es in irgendwelche ja Meetups oder dass man in Coworking Space geht oder wenn man sich das leisten kann, ja, auf irgendwelche ja Cruises mitfährt, wo man andere Selbstständige kennenlernt, von denen Problem lernen kann. Das ist, glaube ich, auch noch, was mir sehr geholfen hat, mal in die Welt rauszugehen und nicht nur in seinem kleinen, stillen Kämmerchen für sich hinzuarbeiten.
Okay, kommen wir jetzt zum letzten Punkt, was ja eigentlich ganz wunderbar ist, weil Selbstständige können ja enorm von steuerlichen Vorteilen profitieren.
Naja, aber da muss ich ja erstmal was verdienen. Also von diesen 1.100 Euro netto, da habe ich jetzt nicht so viele Steuervorteile. Und Steuern sparen durch Geld ausgeben. Also wenn ich mir jetzt ein dickeres Auto kaufe, ein 7er statt ein 5er, da sind die Leasingkosten höher und ich kann mehr absetzen. Das ist aber doch auch ziemlich blöde. Oder wie seht ihr das?
Tja, das ist dann finanzielle Bildung, die dahinter steckt. Aber das ist witzig. Bei dem Gedanken habe ich mich auch schon mal ertappt. So, wenn wir mal beim Beispiel so Bürostuhl bleiben. Ja, komm, dann nimmst du den für, keine Ahnung, legst du noch einen Huni drauf, hast noch Steuern gespart, in Anführungsstrichen. Letztendlich ist es halt wie bei Privatpersonen auch. Ne? Alles, was ich ausgebe, spare ich halt nicht. Und aber trotzdem sehe ich da weiterhin Steuervorteil auch bei einer, also beim Unternehmertum dann halt, Selbstständigkeit. Ja, weiß ich nicht so richtig, aber beim Unternehmertum definitiv, da sind wir wieder bei, ich muss das Geld nicht besitzen, ich muss es kontrollieren, glaube ich, heißt es richtig. Aber es sollte sich jetzt natürlich niemand selbstständig machen, um irgendwelche Steuervorteile haben zu wollen. Das ist natürlich auch der größte Quatsch.
Aber das ist doch das größte Hobby der Deutschen.
Steuern zu sparen. Ja. Sollen sie sich mal mit Aktien beschäftigen, dann brauchen sie nicht. Haben sie noch eine bessere Rendite hinten raus. Auch mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nicht. Ja, sicherlich kann man davon steuerlich ein bisschen profitieren, aber das sollte jetzt nicht, also bedingt. Und ich finde immer noch, oh, jetzt mache ich mich wahrscheinlich sehr unbeliebt, aber ich finde immer noch, dass Unternehmer oder Unternehmungen viel zu hoch besteuert werden in Deutschland, aber das ist ein anderes Thema. Ja, Basti.
Ja, Steuern sparen. Ich bin, glaube ich, zu minimalistisch unterwegs. Ich wohne immer noch in meinem WG-Zimmer, habe nie was ausgegeben. Wenn ich eine Software für 5 Euro kaufen musste pro Monat, dann ein neues MacBook, lange aufgespart. Also ich glaube, da habe ich so eine falsche Einstellung generell gehabt. Vielleicht hätte ich mehr ausgeben sollen. Aber klar, wenn man irgendwann mal ein neues technisches Gerät braucht, ist es natürlich schön, wie jetzt das MacBook, dass ich das auch privat nutzen kann. Aber ja, ich würde nie mein Geld einfach so raushauen, nur um zu sagen, ich spare da irgendwie Steuern, sondern würde lieber gucken, okay, wo kann ich mein Kapital bestbringend einsetzen, wenn das in meinem Unternehmen ist, sei es Werbung zu schalten oder an der Börse zu investieren, um langfristig mehr daraus zu machen. Da sehe ich lieber das langfristige Ziel, wann ich für mich finanziell frei bin und nicht mehr arbeiten müsste, sondern nur noch Dinge machen, die mir Spaß machen, was ich versuche, im größten Teil auch jetzt schon zu machen. Deswegen sollte es nie der Ansporn sein, jetzt einen 7er zu kaufen, weil man da mehr Steuern spart. Also eine Ausgabe ist immer noch eine Ausgabe. Deswegen sehe ich das ja immer sehr, sehr kontrovers, dass man niemals was ausgeben sollte, um man denkt zu sparen. Das ist irgendwie der falsche Ansatzweise mit 0% Finanzierung, so nach dem Motto, ah, das kriege ich aber 0%. Aber im Kleingedruckten steht dann meistens was anderes und so würde ich das ähnlich sehen.
Okay, also vielleicht nochmal, wenn ich hier nochmal was sagen darf, Thema Steuern sparen. Natascha, also dann doch eher zurück auf deine Holding-Konstruktion, dass halt eine Kapitalgesellschaft eine andere Kapitalgesellschaft hält und nicht die Personengesellschaft Natascha eben, die Einzelunternehmerin an der GmbH beteiligt ist, weil da ja einfach dann diese grundlegend anderen Besteuerungen greifen. Also das ist doch dann, wenn ich das richtig verstehe, der Hebel, den man als Unternehmerin gehen sollte und nicht eben dieses, jetzt kaufen Sie doch, ne, kaufen Sie 3 statt 2, da kriegen Sie noch, ne, können Sie sparen. Je mehr Sie kaufen, umso mehr sparen Sie. Das ist doch immer diese Werbung vor 8. Und das ist ja so ein bisschen dieselbe Kerbe. Wie siehst du das? Wenn dann dieses strukturelle Steuersparen, indem man sich bestimmte juristische Konstrukte aufstellt.
Ja, das ist ein guter Punkt, das denke ich auch. Also dann lieber strategisch, strukturell gut aufstellen, also da so viel wie möglich rausholen, als jetzt irgendwie bei den letzten 5 oder 1.000 Euro da noch irgendwie was versuchen zu optimieren. Das sehe ich ganz genauso. Also ich denke auch, wenn das Konzept steht, wenn die Struktur steht, wenn ich auch weiß, wofür ich dieses Unternehmen auch habe, das ist ja nicht dafür da, damit ich mir jetzt günstiger irgendwie ein Auto kaufen kann. So, aber manche machen, ja.
Man hat das gehört, den Gewerbeschein hat man doch, damit man bei der Metro einkaufen kann. Oder nicht?
Aber genau da sind wir halt auf dieser Ebene, ne? Also genau da sind wir auf dieser Ebene. Wofür mache ich das eigentlich? Und ich bin halt so, bevor ich mich damit beschäftige, wo ich irgendwie, also das ist meine Zeit und Energie, da habe ich gar keine Lust drauf und das ist auch wirklich nicht gut investiert. Es ist weder Geld noch Energie und meiner Zeit, mich mit solchen Peanuts, nenne ich es jetzt mal, herumzuschlagen. Wenn doch das Dach oder das Gesamtkonstrukt des Hauses richtig steht, dann ist es eigentlich schon fast egal, was ich da innen drin mache. Und dann ist es einfach Rationalität und vorher mal bis 3 denken. Aber hätte ich fast gesagt, wer das nicht beherrscht, sollte vielleicht auch kein Unternehmen gründen.
Ja, das stimmt doch auch. Ja. Es ist halt so, du hast dann, also das stelle ich jedenfalls immer mehr fest, dann wird halt versucht, auf dieser operativen Ebene was zu sparen, was hinzubauen. Das ist auch ganz vernünftig bis zu einem gewissen Maß. Aber irgendwann kommst du aus dem weißen Bereich in den grauen Bereich, in den dunkelgrauen Bereich. Und dann bist du da irgendwie im dunkelgrauen Bereich und kannst dann da vielleicht noch eine 3-stellige Summe oder vielleicht auch mehr sparen, in dem Sinne, ne? Steuern sparen. Aber du bist dann halt schon im grauen, dunkelgrauen Bereich. Während, und das ist ja mal das Witzige, wenn du in der GmbH und Co. KG Konstruktionsgeschichte bist und das sauber aufgestellt ist, da holst du viel mehr raus und du hast halt den absoluten, wie soll ich sagen, diese Kombination aus Knoblauch und silberner Kugel gegen das Finanzamt, nämlich du kannst den Stempel, es ist aber legal. Und das ist ja immer dieser große Unterschied zwischen es ist rechtens und es ist legal. Und wenn du halt das hast, was legal ist, auf der Ebene, dann hast du halt den Hebel. Und dann, ja, wie gesagt, dann musst du dich auch gar nicht wegen Peanuts in diesen dunkelgrauen Bereich reingeben. Also das ist ein etwas drastisches Beispiel, aber ich sage ja auch immer, wir sagen, Al Capone haben sie ja auch nicht wegen seiner Verbrechen dran gekriegt, sondern wegen Steuerhinterziehung. Und wenn du halt auf dieser operativen Ebene so einen Quatsch machst, ja, dann kriegen sie sich dafür dran, wo es gar nicht nötig wäre, weil du auf der strategischen Ebene ja einfach eine 10er-Potenz oder 2 sauber unter der weißen Fahne, es ist aber legal, nach Hause schippern kannst.
Sogar ohne das Aber, es ist legal. Ich finde das, also das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Viele denken ja auch bei Holding und bei Steuern sparen, denken die halt an irgendwelche ganz komischen, kruden Geschichten, die man da macht. Letztendlich sind es halt 2 Firmen, die eine gehört der anderen und mir gehört die eine und that's it. Und wenn ich mir dann Gehalt auszahle, muss ich das genauso versteuern wie alle anderen auch. Also so viel Magic ist es dann eigentlich gar nicht.
Nee, ist nur unbekanntes Terrain für selbstständig für abhängig Beschäftigte. Und das ist halt das Mystische an der Geschichte.
Absolut, ja.
Ja, dann würde ich sagen, dann kommen wir nochmal zu so ein paar spezifischen Themen, die wahrscheinlich auch ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Fangen wir mal an, wie ihr die Themen Buchhaltung und Steuern löst. Also bei mir ist es so, ich habe eine Buchhaltungssoftware, da habe ich dann einen genauen Überblick, aber ich habe auch einen Steuerberater, der dann tatsächlich guckt, wo ich Fehler gemacht habe, wo Bedarf ist oder wo er vielleicht sogar auch noch ein paar Steuern sparen kann. Wie ist es bei euch, Bastian?
Bei mir ist es ganz klar, ich habe es ganz lange selbst gemacht, aber war sehr viel Zeit und Aufwand und auch Stress. Und dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, wie kann ich das entweder automatisieren, outsourcen oder eliminieren? Eliminieren ging leider nicht. Das wäre, glaube ich, dann schlecht geendet. Und dann habe ich es halt angefangen zu automatisieren und delegieren. Automatisieren war der Prozess, dass ich mir dann ein Programm geholt habe, Get My Invoice, das meine ganzen Rechnungen sozusagen zieht, Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen. Und dann habe ich die schon dort schön vorbereitet. Und dann habe ich daran hinten angeschaltet eine Steuerkanzlei beziehungsweise Felix 1, das ist so ein größeres Unternehmen, die quasi ja Steuern anbietet, und denen übergebe ich dann quasi diesen ganzen Ordner oder diesen digitalen Ordner, und die matchen das dann alles, überprüfen das, machen meine Umsatzsteuervoranmeldung, Jahressteuererklärung und so weiter und so fort. Also habe die Prozesse aufgeschrieben, die sie sind, automatisiert und delegiert, und habe damit so wenig wie möglich zu tun. Klar kriege ich dann immer Auswertungen und schaue drauf und kriege Hinweise, was man machen könnte, und kann zurückfragen. Aber da ich mir gesagt habe, ich will mir diesen Stress und Hustle nicht machen, deswegen habe ich das abgegeben und automatisiert.
Ja, bei mir ein ganz ähnliches Konstrukt. Also auch Get My Invoices, allerdings erfasst das nicht alles. Das heißt, ich habe dann noch eine Person dazwischen geschaltet, die nochmal abgleicht, Kontoauszüge und Get My Invoices und dann noch die restlichen zusammensammelt. Das alles geht dann an einen Steuerberater, Steuerberaterin ist es bei mir, und die macht dann ihre Magic und ja, schickt mir dann eine E-Mail, was abgebucht wird vom Finanzamt.
Okay, wie sieht das mit dem Thema Personal aus? Basti, bei dir als Einzelunternehmer, du arbeitest wahrscheinlich mit virtuellen Assistenten oder freien Mitarbeitern zusammen, oder?
Genau, ja, ganz lange habe ich für mich selbst alles selbst gemacht. Dann langsam angefangen mit einem Cutter und so weiter und so fort. Ich bin dann auch wieder sehr systematisch vorgegangen, habe geguckt, welche Prozesse mache ich gerne, welche brauche ich lange, und bin dann nach dem gleichen Prinzip wieder vorgegangen, automatisieren, delegieren oder eliminieren, und habe dann halt peu à peu meine Prozesse per Onscreen aufgenommen, wie ich sie selbst gemacht habe, sei es Schneiden von Videos, wie ich E-Mails mit Templates-Vorlagen gebaut habe und die dann peu à peu outgesourced, sei es über Fiverr-Konstrukte oder dass ich jetzt aktuell im Prozess mir einen neuen Texter und Redakteur gesucht habe, damit ganz im Auswahlprozess, gucke dann sehr stark, dass mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, gucke ich immer nach drei Prinzipien. Das Wichtigste sind in die Values. Wie ticken die? Würde ich mit denen persönlich auch was machen? Das ist mir sehr wichtig, dass die meine gleichen ethischen Vertretungen haben oder Werte. Dann das Zweite ist so die Fähigkeiten. Ist der kreativ? Ist der sehr strukturiert? Passt das zu diesem Job, den er machen müsste? Und das Letzte wäre dann zum Beispiel der Skill. Das wäre zum Beispiel jetzt, wenn der kein irgendwie ein spezielles Programm nicht benutzen kann oder eine Programmiersprache nicht, könnte das noch lernen. Und das so gehe ich dann immer vor und habe inzwischen dann, glaube ich, 8 Virtual Assistants, die mir zuarbeiten oder die ich arbeiten, delegieren kann, und habe da auch so meine Prozesse aufgesetzt, peu à peu.
Natascha, bei dir sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen anders aus. Du hast ja angestellt und arbeitest wahrscheinlich auch mit Agenturen zusammen, oder?
Genau, ja, sowohl als auch. Ich habe zum Beispiel eine Social-Media-Agentur, die für mich arbeitet, die alles so macht, was man so Facebook, Instagram, Podcast und so weiter. Das machen die beispielsweise. Ich habe fest angestellt eine Assistentin hier in Berlin, die mir komplett das Leben erleichtert, auf allen möglichen Ebenen. Und ansonsten arbeite ich aber auch mit Freelancern auch zusammen. Beispielsweise habe ich jemanden, der meine Kampagnen auch macht, oder jetzt fürs E-Mail-Marketing mit Copywritern und so weiter. Also da sind schon auch mehr Freelancer und Agenturen als angestellt zurzeit. Aber das ist bei mir auch so ein Prozess. Ich hatte auch mal mehr angestellt, jetzt sind es wieder weniger. Da habe ich mich auch noch nicht so richtig gefunden. Das ist bei mir auch noch ein Prozess, wie ich es denn gerne hätte, weil auch Angestellte, man denkt immer, ja, dann stelle ich jemanden ein und dann arbeitet der einfach. Aber so ist es natürlich nicht. Die wollen ja auch geführt werden, auch gesteuert werden. Und ja. Aber das ist gerade so der Stand. Also auch tatsächlich mehr mit Freelancern und externen Agenturen als intern.
Ja, ich finde das immer so spannend. Also die meisten Leute kennen dich ja gar nicht als Natascha Wegelin, sondern tatsächlich als Madame Moneypenny. Aber Madame Moneypenny bist ja nicht du, sondern das ist das ganze Konstrukt drumherum mit ganz vielen Angestellten auch.
Ja, das stimmt. Also hinter dem Vorhang ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als nur ich, also sehr viel mehr. Ja. Da hast du vollkommen recht, ja. Da sind ganz viele Hände, die da dran arbeiten. Also in Spitzenzeiten sicherlich auch so 10, 12 Leute, je nachdem, was gerade so ansteht.
Jetzt haben wir ja einen Finanzpodcast, da darf das Thema Altersvorsorge nicht fehlen. Wie geht ihr denn mit dem Thema Altersvorsorge, Rente in der Selbstständigkeit um, Bastian?
Ja, definitiv sollte man tun, sonst fällt man sehr schnell auf die Nase. Ich mache das ganz klassisch über verschiedene Strategien mit Sparplänen, dass ich monatlich mich selbst zuallererst bezahle, weil ich der wichtigste Mitarbeiter auf jeden Fall bin. Wenn es mich nicht mehr gibt oder ich ausgeburnt bin, dann läuft der Rest der Maschine sozusagen nicht mehr weiter. Aber auch so, weil ich dann gerade in die private Krankenkasse gewechselt bin. Das heißt ja, im Alter wird das viel teurer, aber tatsächlich spare ich sogar Beispiel gegenüber der gesetzlichen, und den Teil, den ich übrig habe, verpulver ich jetzt nicht mehr und gebe ihn aus, sondern habe mir dann auch gleich wieder damit eine quasi Rentenkassenstrategie aufgebaut, wo ich quasi eine ausschüttende Strategie habe in 50% Immobilien-ETFs und 50% Dividenden-ETFs, und das mache ich monatlich komplett automatisiert. Also ich gebe schon einen sehr großen Teil meiner Gewinne aktuell für die Altersvorsorge aus, weil ich immer meinen doppelten Boden brauche. Vielleicht wäre das Kapital an manchen Stellen sogar vielleicht interessanter, ins Unternehmen zu investieren, beziehungsweise würde einen größeren Return bringen. Aber es ist halt ein sehr wichtiger Punkt, den sehr viele sehr spät machen oder gänzlich ausblenden, was dann natürlich im Alter sehr gefährlich werden kann, wenn dann Beiträge steigen oder wenn Kosten auf einen zukommen oder irgendwelche Steuern anfallen. Da muss man sich immer genügend Puffer aufbauen. Steuer, Altersvorsorge sind so zwei wichtige Blöcke, die man nicht vergessen sollte, die sonst sehr schnell einem ja das Genick brechen kann.
Aber das heißt, so in die normale Rentenkasse zahlst du nicht ein?
Nein, da habe ich mich explizit befreien lassen, um das Ganze selbst in die Hand zu nehmen, weil ich der Meinung bin, wenn ich das Ganze schon so quasi beruflich mache, besser hinbekomme als über die normale gesetzliche Versicherung. Habe jetzt auch keine speziellen Versicherungen, die irgendwie meine Berufsunfähigkeit absichern. Da bin ich dann vielleicht ein bisschen ja mehr Risiko eingegangen, aber für mich ist das die richtige Schiene, und ich denke, da hole ich langfristig das meiste raus und habe sozusagen mit ETFs, P2P-Kredite, also Kredit von privat für privat, bisschen Krypto, aber der größte Anteil ist wirklich ganz automatisiert, passiviert in ETFs mit zwei verschiedenen Strategien.
Natascha, wie sieht es bei dir aus?
Bei mir ganz ähnlich. Also ich bin ja letztendlich angestellt in meiner eigenen Firma. Das heißt, da zahle ich mir ein Gehalt aus und dann geht das in ETF-Sparplan. Und versichert bin ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Damit fühle ich mich auch ganz wohl. Da bin ich ganz froh, dass ich die habe. Und ansonsten, womit ich mich gerade noch beschäftige, ist so ein Firmendepot, also quasi über die Firma auch in Aktien und ETFs zu investieren. Und ansonsten sehe ich natürlich auch generell die Unternehmen auch als meine Altersvorsorge. Also da wird ja auch Kapital gesammelt, da werden auch Werte geschaffen, die dann vielleicht auch mal weiterleben, auch wenn ich das nicht mehr mache oder so. Von daher, ja, sehe ich auch gar keinen Sinn, da jetzt irgendeine großartige Versicherung abzuschließen aktuell.
Jetzt gibt es ja immer wieder Fallstricke, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Also ein Beispiel ist, dass man anfängt und nach 3 Jahren verdient man dann ein bisschen mehr. Man hat aber gar keine Rücklagen geschaffen und auf einmal kommt dann das Finanzamt und will einen ganzen Haufen Steuern haben. Und das ist eine Geschichte, die ist mir nach 3 Jahren extrem aufgefallen. Ich hatte dann Puffer angelegt und dadurch konnte ich das problemlos zahlen. Aber das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Habt ihr da noch andere Fallstricke in der Selbstständigkeit, mit denen ihr vielleicht auch zu kämpfen habt?
Von mir wollte das Finanzamt jetzt zum ersten Mal eine Einkommensteuervorauszahlung und Lohnsteuervorauszahlung haben. Keine Ahnung, woher das jetzt auf. Also ich finde das sowieso alles irgendwie ein bisschen, also komisch. Also ständig soll ich irgendwas vorauszahlen, dann bekomme ich doch wieder die Hälfte wieder. Aber diese Vorauszahlungen sind natürlich einfach richtig fies, und das verstehe ich auch über. Ja, ich verstehe die Mechanik dahinter, wovor der Fiskus Angst hat, bla bla bla. Aber gerade dieses im zweiten Jahr, das bricht so vielen das Genick, die das auch nicht wissen. Ich meine, ich muss Geld zahlen, das ich noch nicht habe. Und ich versuche hier ein Unternehmen aufzubauen und Arbeitsplätze zu schaffen und Mehrwert in die Welt hinauszutragen. Und als allererstes kommt das Finanzamt und sagt, ach, das ist ja schön, dass du 2016 20.000 Euro Umsatz gemacht hast. Jetzt hätten wir ganz gerne für 2017 schon mal die Steuern dafür. Und ich denke mir, ja, wo soll ich die denn jetzt hernehmen? Das ist für mich total schizophren, absoluter Abfuck. Ich weiß nicht, warum es das immer noch gibt oder warum das nicht, ja, zumindest für den Start, für die ersten 3-4 Jahre, dass es den Unternehmerinnen und Unternehmern, Selbstständigen da nicht in Deutschland viel, viel leichter gemacht wird. Das ist für mich eine absolute Farce, rege ich mich jedes Mal drüber auf, weil es ist einfach so nicht zielführend für keinen. Also dadurch müssen viele Leute ihre Läden dann direkt wieder zumachen, weil sie das nicht wissen oder auch einfach das Geld nicht haben. Ja, also diese ganzen Vorauszahlungen und natürlich auch Mehrwertsteuer, Umsatzsteuer abführen. Ich meine, das ist relativ offensichtlich. Da weiß man ja, was man dann eingenommen hat. Also viele machen das ja so, sich dafür noch ein eigenes Konto einzurichten, wo sie dann die Mehrwertsteuer direkt draufschieben, weil das ist ja definitiv kein Geld, was mir gehört. Damit darf ich nichts machen. Das muss 1:1 dann ans Finanzamt. Das ist auch in Ordnung. Muss man halt wissen. Und ansonsten so gut wie möglich mit dem Steuerberater absprechen, was da für Vorauszahlungen auf einen zukommen. Ich glaube, die kann man dann ist noch ein Unterschied, ob man die quartalsweise oder monatlich oder so. Da kann man noch ein bisschen was rausholen, aber man muss es halt wissen, ansonsten wird man da komplett überfahren.
Da gibt es auch eine Grenze. Und was ich noch zur Umsatzsteuer sagen wollte, als Kleinunternehmer, wenn du da startest, so wie Bastian, dann zahlst du ja am Anfang keine Umsatzsteuer. Genau. Und irgendwann kommt dann die Grenze und dann muss man sie zahlen. Und das ist dann auch nochmal ein Knackpunkt. Und ein weiterer Knackpunkt ist zum Beispiel, wenn man mit Unternehmen in der EU oder in den USA zusammenarbeitet, da gibt es dann nochmal Sonderregelungen. Da muss man auch drauf achten.
Ja, das ist das Problem. Da Unwissenheit schützt vor Strafe nicht und muss sich halt immer so ein bisschen selbst informieren. Wenn man gerade am Anfang ist, hat man halt viele andere Baustellen, die vielleicht jetzt noch dann nicht so offensichtlich sind mit der Steuer. Man weiß, da ist irgendwas. Deswegen habe ich am Anfang, um die Sicherheit so hoch wie möglich zu halten, gesagt, statt von 1 Euro gönnen wir nicht 50 Cent oder vielleicht 55, habe gesagt, wir gönnen nur 40 Cent und habe einfach immer mehr zurückgelegt. Und dann war das dann immer so, dass ich dann irgendwann quasi die Steuererklärung gemacht habe und dann das zahlen musste und hatte ich dann halt noch Betrag X immer übrig gehabt. Und das war dann sozusagen immer mein Weihnachtsgeld beziehungsweise meine Sonderauszahlung. Also ich habe mich dann vorher schon ärmer gerechnet, als es denn hätte sein müssen, aber weil ich dann quasi nicht so, okay, ich muss als Finanzabbetrag X zahlen, aber ich habe eigentlich auf dem Konto so viel, geil, da habe ich da quasi diesen Puffer und kann mir davon was leisten. Für mich war das dann ein positives Gefühl eher, anstatt dass ich weiß, okay, scheiße, jetzt nehmen die alles von diesem Konto weg. Ja, das war diese Selbstbeschneidung. Da muss man natürlich dann ja sehr minimalistisch oder vielleicht nochmal mehr in Euro zurücklegen, als man vielleicht müsste, was vielleicht da nicht förderlich für den Wachstum ist, was ich auch dumm finde, weil ja, man will ja gerade wachsen oder Mehrwert schaffen oder Arbeitsplätze, ist dann gerade nicht so förderlich. Da sehe ich das sehr ähnlich wie Natascha, dass man da eigentlich andere Mechanismen finden müsste, wie man den Wachstum oder den Mehrwert maximieren könnte und nicht quasi ja den letzten Tropfen aus der Dose noch rausholen, um das auszupressen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele Selbstständige dann so ja sich ins Ausland verabschieden oder irgendwelche ja grauen Modelle machen, die dann vielleicht trotzdem das Genick brechen, aber 2-3 Jahre funktionieren. Müsste, glaube ich, nicht so sein, wenn man da einheitliche, faire Lösungen für wirklichen Mehrwert schaffen würde, was eigentlich ja gemacht werden sollte, finde ich.
Wenn wir das jetzt mal kurz zusammenfassen, was würdet ihr sagen, ist wirklich wichtig, wenn man erwägt, sich selbstständig zu machen? Welche 2-3 Punkte muss man unbedingt beachten, Natascha?
Oh, ich würde erstmal ganz tief in mich gehen, ob das mein Ding ist. Also es ist ja gerade auch so ein bisschen so ein Trend, ne? Alle sind selbstständig in Entrepreneurship und wir halten alle die Champagnerflaschen auf Instagram in die Kamera. So ist es nicht.
Das ist aber auch deine Filterblase, ne?
Ja, genau. Ich folge halt nur solchen Accounts. Okay. Das ist meine Inspiration, weißt du doch. Also das wäre für mich immer wirklich mal Schritt 1, um mich auch loszumachen von irgendwelchen Einflüsse noch aus dem Umfeld, wo ich vielleicht so einen Basti habe, der total durchstartet und der da sozusagen das Leben vorlebt. Also ist das wirklich was für mich? Will ich das wirklich tun? Mit allem drum und dran, braucht man jetzt nicht ein Jahr sich selber studieren. Man hat das eigentlich im Gefühl, ne? Also will ich diese Herausforderung annehmen oder halt nicht, ja oder nein? Und dann auch daran das anschließen, was Basti auch gesagt hat. So habe ich es auch gemacht. Ich war erst festangestellt und habe aus der Festanstellung heraus gegründet. Es muss jetzt nicht Festanstellung sein, aber die finanzielle Sicherheit sollte auf jeden Fall da sein. Weil so eine Gründung, so eine Selbstständigkeit gerade am Anfang, das ist Highlife, das ist Halligalli, da weißt du überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und wenn du dann noch Geldsorgen on top hast, nach 3 Monaten schon, das kann ja nichts mehr. Also es ist einfach nicht gesund. Und drittens, ja, dann aber auch schon loslegen. Also ich bin auch überhaupt gar kein Freund von, jetzt mache ich erstmal einen Businessplan für die nächsten 3 Jahre und rechne es bis auf den nächsten Euro aus. Ist auch Quatsch, aber man sollte natürlich schon über einen Daumen ungefähr gepeilt wissen, was habe ich so für Ausgaben und welchen Einnahmen kann ich rechnen. Am besten habe ich keine Ausgaben, weil ich ein Online-Business starte und mein Laptop sowieso vor mir steht. Und dann habe ich 4,99 € Hosting-Kosten. Das ist mal so das beste Setup. Aber trotzdem da mal so zumindest grob zu kalkulieren, ab wann rechnet sich das auch für mich und ist das realistisch? Ja, ich habe auch jeden dritten Tag eine neue Business-Idee und dann setze ich mich mal hin und denke so, oh, da musst du schon ganz schön viel verkaufen, dass sich das irgendwann mal rechnet. Also da dann auch die Emotion, diese Euphorie dann nochmal kurz wegnehmen und sich hinsetzen, rational zu überlegen, funktioniert das oder unter welchen Thesen, unter welchen Voraussetzungen funktioniert es, und dann halt schnell testen. Also nicht im Kämmerlein erstmal 20 T-Shirts, Designs kreieren und 10.000 T-Shirts drucken, sondern direkt so früh wie möglich Daten vom echten Markt. Keiner kann dir sagen, ob es funktioniert. Das weiß halt nur der Markt. Du musst halt rausgehen und sagen, hier ist mein Produkt. Interessiert es überhaupt irgendjemand da draußen? Also wie bei Ikigai. Und dann loslegen. Und auch das Konzept, was Basti auch gesagt hat, der Prozess dieser Unternehmensgründung, so war es bei mir ja auch. Ne? So ist das, glaube ich, habe ich, glaube ich, gar nicht so herausgestellt. Ich habe auch angefangen als selbstständig, dann Gewerbe angemeldet und dann irgendwann in die GmbH und dann irgendwann in die Holding. Sonst ist es so wie bei der Abschlussarbeit schon mal das Deckblatt zu malen, ja? Aber du hast noch gar nicht den Inhalt. Also mach erstmal den Inhalt. Du brauchst auch noch nicht eine Marke schützen oder sonst irgendwas machen, sondern erstmal Produkt schauen, ob es funktioniert. Bewahrheiten sich deine Thesen, deine Theorien. Ja, nein, testen, testen, testen. Funktioniert es, weitermachen, funktioniert es nicht. Andere These, anderer Test. Oder dann meinetwegen auch wieder sagen, gut, es ist halt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, also gerade diese nebenberufliche Selbstständigkeit, die kam mir extrem zugute. Da ist man langsam reingewachsen. Und ich muss auch sagen, bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich wirklich signifikante Summen auch verdient habe. Mhm. Und dann kam tatsächlich diese Steuerproblematik, dann kam das Thema Buchhaltung und ich bin langsam reingewachsen. Und jetzt, also wenn die Folge rauskommt, dann bin ich tatsächlich komplett selbstständig. Mhm. Aber das hat halt 5 Jahre gedauert.
Ne? Ja.
Glückwunsch.
Also genau, erstmal super. Erstmal herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ja, genauso wie du sagst, genauso ist es, denke ich, auch. Es dauert dann halt auch, ne? Und das vergessen aber auch ganz viele, ja, wenn sie dann eben auf Instagram gucken oder, keine Ahnung, so ein Bastian gucken mit seinen x-tausend Follower auf YouTube und riesen Newsletter-Listen und so weiter. Ja, aber so ist es dann halt, ne? Ich habe auch mein Newsletter mit 7 Leuten angefangen. So. Und irgendwie 5 davon waren Test-E-Mail-Adressen von mir und dann hatte ich wahrscheinlich noch meine Mama da drin und meinen Papa. So geht's halt los und es dauert dann einfach.
Mhm. Bastian, welche Tipps hast du?
Genau, ich sehr ähnlich. Ich führe vielleicht noch ein paar kleine Punkte an, die ich machen würde oder die ich mir generell oft stelle. Die Frage, so eine Rocket-Share-Methode, was würde ich auf mein Leben zurückblicken oder wie, wenn ich 90 Jahre alt wäre, was habe ich gemacht, was habe ich nicht gemacht, was würde mich ärgern? Frage ich mich oft so nach dem Motto, würde ich mich ärgern, wenn ich das nicht gemacht habe, wenn ich 90 Jahre alt ist? Da gibt es ja sehr schöne Videos auf YouTube, wo Leute gewisse Sachen bereuen, mehr mit Freunden, Erfahrung, und das Geld ist nicht das Wichtigste. Das sollte man sich, glaube ich, fragen, um zu wissen, wo will ich überhaupt hin? Was ist mein Warum so ein bisschen? Das wird man nicht gänzlich sofort beantworten können. Nach dem Warum suche ich vielleicht auch immer noch ein bisschen. Aber dass man vielleicht schon mal weiß, wo die Reise ungefähr hingehen soll, welchen Zielhafen man ansteuern möchte, dass man nicht irgendwo mehr herumschippert und sich direkt selbstständig macht. Das ist, glaube ich, ganz gut. Also das mache ich auch immer noch, dass ich einmal im Jahr mich dann so reflektiere, ohne Internet, ohne Ablenkung. Ja, dann würde ich nicht direkt sagen, okay, ich mache hier den Cut und mache jetzt selbstständig und setze mir die Pistole auf der Brust. Dafür wäre ich ja zu risikoavers, würde nicht so viel Risiko gehen wollen. Ich würde dann so peu à peu, ja, es gibt ja immer noch quasi nach der Arbeit, vor der Arbeit, dann muss man halt mal ein bisschen weniger schlafen oder mal 2-3 Monate länger ranklotzen neben dem Job. Und wenn man dann merkt, okay, langsam funktioniert, wie geht es vielleicht, einen Tag weniger zu arbeiten? Gerade in Berlin ist es ja so ein gängiges Modell, dass viele nur noch 4 Tage die Woche arbeiten. Und da bleibt ja eigentlich noch genügend Zeit übrig, wenn man jetzt nicht feiern geht wie die Hälfte der Leute, sondern die Zeit nutzt irgendwie. Was könnte ich da wirklich machen? Dann, wo liegt meine Leidenschaft? Also was verbindet mein Warum vielleicht auch mit dem Markt? Wo gibt es Interessen dafür? Welche Trends? Und das so ein bisschen, was die Natascha wieder gesagt hat, dass man diesen, ja, Sweet Spot findet, wirklich aus, ja, Nutzen schaffen, Mehrwert, was gefällt mir. Und wenn man dann irgendwann seine Berufung findet, dann gefühlt arbeitet man nicht mehr. Es gibt, glaube ich, ganz wenige Menschen, die das richtig exzessiv haben, so wie Finn Kliman oder vielleicht Steve Jobs. Die hatten wirklich, wirklich einfach eine verrückte Berufung. Für die ist das keine Arbeit. Für mich ist es immer noch ein Stück Arbeit, aber ich will auch irgendwann mal in diese Richtung kommen. Ansonsten würde ich auch sagen, ja, fail often, fail fast, dass man irgendwann mal anfangen sollte und jetzt nicht irgendwie NDA unterschreiben muss, Verschwiegenheitserklärung, Businessplan für die Bank aufsetzen. Also da ist der Zug meistens schon abgefahren. Es kommt dann zwar auch wieder neuer, aber ich würde wirklich wie man so schön im Englischen sagt, Minimal Viable Product, also ein Minimalprodukt, auf die Straße testen, ob das quasi PS hat, wenn nicht das nächste testen. Und wenn man das von 20 bis 30 macht, dann hat man immer noch theoretisch 30 Jahre oder 35 Jahre, wo man eine erfolgreiche Firma aufbauen kann. Also Zeit ist genügend da, man muss sie halt auch nur nutzen und nicht verschwenden. Das wäre so ein bisschen meine Herangehensweise an das Ganze. Oder vielleicht stellt man irgendwann im Prozess fest, okay, ist vielleicht doch nichts für mich, ich gehe wieder zurück in die Corporate-Welt, ich fühle mich da wohler, weil ich da quasi meinen relativen Reichtum habe mit genügend Zeit und Geld und meinen Sweet Spot finde, dann ist das auch in Ordnung. Es muss ja nicht jeder ja der nächste Elon Musk werden sozusagen und den Mars bevölkern oder was weiß ich was.
Ja, hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Und jetzt würde ich sagen, geben wir den Hörerinnen und Hörern nochmal das Tüpfelchen auf dem i. Jeder von euch eine Medienempfehlung zum Thema Unternehmertum.
Ich würde da das Buch von Ray Dalio, Principles, empfehlen. Das ist so gefühlt mein Mentor in Gedanken. Finde ich ein super Buch. Prinzipien des Erfolgs im Unternehmertum, persönlichen Bereich. Ein sehr, sehr erfolgreicher Mensch, der auch sehr systematisch seine Firma Bridgewaterhouse aufgebaut hat. Einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Welt ist. Selbst die kostenlosen Materialien sind super. Auf YouTube einfach mal Ray Dalio oder das Buch Principles oder Prinzipien des Erfolgs auf Deutsch. Sehr, sehr gutes Material.
Absolut, kann ich nur unterstreichen. Super Buch.
Kann ich auch unterstreichen und ich würde noch empfehlen von Stefan Mehrath das Buch Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Mhm. Klingt mega technisch, technokratisch, aber da kommt es nochmal sehr schön durch, auch die Unterschiede zwischen Unternehmer sein, Manager sein, Fachangestellte sein und dann auch noch ein Buch, das habe ich jetzt kürzlich gelesen, war auch noch mal einige Aha-Momente drin von Michael Gerber, The E-Myth, also Entrepreneur Myth. Mhm. Da geht es genau um das, was wir eigentlich auch besprochen haben. Also sich totarbeiten, kaputtarbeiten, warum eigentlich und wie geht es auch anders.
Super. Ich glaube, jetzt haben wir das Thema Unternehmertum von allen möglichen Seiten versucht zu beleuchten und auch mal so ein paar Anreize zu geben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich fand, das war ein ausgesprochen tolles Interview mit euch und habt vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Bedanke mich ebenfalls, kann ich zurückgeben. War sehr spannend, einige Punkte wieder auch mitgenommen oder vielleicht nochmal selbst reflektiert, wenn man redet. Immer wieder spannend.
Ja, fand ich auch. Also danke für die Einladung nochmal, Daniel und Albert. Und war auch schön, dich nochmal zu hören, Basti.
Ja, ebenfalls.
Wenn wir uns schon nicht sehen.
In Berlin nicht, ne? Dann wenigstens über die digitale Leitung.
Genau.
So. Nun ist unser Podcast ja fast zu Ende. Macht's gut, meine Lieben. Es war schön, dass ihr wieder so lange zugehört habt und vielen Dank auch an unsere beiden Gäste.